After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football Woche 9 plus ein bisschen was aus Woche 8 müssen wir so ein bisschen nachbesprechen. Die College Football Sofa Quarterbacks wieder am Start nach einer Woche Pause. Zwei Experten wieder in Leitung. Zum einen nicht argumentlos, aber bis dato stimmlos. Jan Wegwerth von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin. Mag noch ein bisschen krächzend sein, aber ich werde mir Mühe geben, dass ihr mich alle versteht. Und ich habe gar keine Themen, die ich heute im Intro irgendwie loswerden muss oder will. Von daher, hallo allerseits.
Ja, wenn die Stimme nachlässt, einfach kurz fassen. Soll auch helfen. Christian Schimmel von der Draft.de. Hey. Und der Sohn ist auch da. Hallo Christian.
Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Wir werden heute wieder ausführlich besprechen, wo der Hasen im Pfeffer liegt, allerdings nicht mehr in Alabama.
Oh, Junge.
Hat er gesagt, der Hasen im Pfeffer, ja?
Ja, ja, natürlich hat er das gesagt.
Ich habe hier gerade einen Schluck Wasser getrunken, vielleicht wechsle ich doch noch auf.
Ich auch.
Wer weiß.
Sei einfach froh, dass du am Sonntag nicht beim Jugendländerturnier warst. Andreas war kurz vor einer körperlichen Auseinandersetzung mit mir.
Wegen deiner Wortspiele oder wegen seiner?
Wegen einem Wortspiel von mir. Ich werde es nicht auflösen, ich will das Wochenende mit dir überleben.
Also stimmt, nächstes Wochenende habe ich ja das Vergnügen. Ich vergaß schon. Lasst uns zurück zum Football kommen und schauen, was so passiert ist in den letzten 10 Tagen im College Football. Und ja, wir schauen auf die Pac-12 als erstes. Jan, Washington State hatte Utah zu Gast. Utah setzt sich durch 21-17, nachdem man die Woche davor USC 43-42 geschlagen hatte. Also Utah auf Kurs.
Utah auf Kurs. Die Spiele waren natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Allein deswegen, weil in diesem Spiel gegen Washington State Cam Rising, der Quarterback, ausfiel. Und ich habe mich auch noch mit Leuten unterhalten, mit Utah-Fans. Viele Grüße an James an dieser Stelle. So ganz klar ist immer noch nicht, warum er ausgefallen ist. Muss also eine Verletzung sein, aber das wird nicht so richtig disclosed. Und ja, Utah, nach diesem wirklich hervorragenden Sieg, Comeback-Sieg gegen USC, war natürlich so ein bisschen Trap-Game, gerade wenn man dann eben mit so einer totalen Rumpftruppe auftritt, denn es hat Cam Rising gefehlt. Tavian Thomas, der Top-Running-Back, der hatte schon gegen USC kaum noch Carries gesehen und da ist nicht ganz klar, ist es eine Verletzung oder ist er unzufrieden mit seinen Einsätzen oder gibt es irgendwie irgendwelche internen Probleme. Auch da bringt Whittingham nicht so richtig Licht ins Dunkel, was ja auch sein gutes Recht ist. Das Problem war, dass nicht nur Tavian Thomas jetzt gefehlt hat gegen Washington State, sondern sein Backup Micah Barnard hat gefehlt. Der dritte Running Back Chris Curry fehlt eh schon die ganze Saison. Brad Keithy, der Top Titan, fehlt. Der zweite Top Titan Dalton Kincaid war angeschlagen. Also es war sozusagen alles das, was wichtig ist für Utah, nämlich der Running Quarterback, die Running Backs und die Tight Ends, denn darauf basiert das Spiel der Utes. Die waren entweder angeschlagen oder größtenteils ausgefallen. Und da musste dann halt jetzt ein Walk-on-Quarterback Bryson Barnes ran, der letztes Jahr ja schon im Rose Bowl am Ende zu seinem Einsatz kam, als sich Rising da verletzt hat. Ein True Freshman Running Back und ein Running Back, der eigentlich ein Quarterback ist, nämlich JaQuinton Jackson. Also die haben wirklich ganz, ganz tief in ihrer Depth Chart da gewühlt, um noch irgendwie Spieler zu finden, die sie dann einsetzen können. Und ja, sie haben halt ihr Spiel trotzdem gespielt. Sie waren natürlich noch ein bisschen vorsichtiger, aber das ist halt einfach hier dieses Ball-Control-Spiel. Haben dann aber auch durchaus aggressiv Fourth Downs ausgespielt, konnten den Ball halt nicht so gut bewegen wie mit den Startern. Surprise, surprise. Aber das sah trotzdem soweit okay aus. Auf der anderen Seite, Washington State hatte auch ein paar Verletzungsprobleme, aber da ist es nicht ganz so entscheidend. Solange Cam Ward spielt, der Quarterback, und weil sie eben dieses Air Raid Scheme haben, da ist es nicht, ist die, sagen wir mal, individuelle Qualität der Receiver nicht so wichtig, also in Anführungsstrichen nicht so wichtig. Utah hat das gut gespielt in der Defense, hat halt konsequent Off-Coverage gespielt und eben das Übliche, was man gegen Air-Raid-Teams tut, eben dann sicher tacklen, und das haben sie sehr gut gemacht, haben auch ein paar mehr Blitze eingestreut und die O-Line, die so ein bisschen weniger gut ist, der Cougars, da eben dann eben unter Druck gesetzt. und dann gab es halt letztlich, es war halt ein Abnutzungskampf, es war jetzt nicht ein spektakuläres Spiel. Kurz vor der Halbzeit dann wahrscheinlich die entscheidende Sequenz. Washington State spielt einen 4th-and-11 aus, wird Ward gesackt und fumbled. Utah kann zwar mit dem Ball nichts anfangen, puntet, doch der Punt-Returner von Washington State wird von einem seiner Blocker behindert, berührt den Ball, die Utes recovern und sind dann eigentlich schon wieder gestoppt beim Third and Short, aber der Tackle ist halt ein Tackle, der als Targeting gegeben wird für den gegen den Defensive End, dadurch kriegen sie ein neues First Down, also wirklich sehr, sehr gurkig, aber dadurch gelingt dann halt der Touchdown zum 14-7. In der zweiten Halbzeit haben sie das dann relativ souverän runtergespielt mit noch einem Touchdown, aber ganz natürlich, es war jetzt nicht ein Spiel, was jetzt in die Annalen eingehen wird als Highlight. War einfach ein Kräftemessen mit wenig Startern. Und da geht's einfach nur darum. Sie haben es am Ende gewonnen. Es war immer knapp. Washington State hat sogar noch die Chance gehabt, weil Jaquinton Jackson am Ende noch gefumbled hat. Aber die Utes haben das halt am Ende gut verteidigt und konnten dann die Uhr auslaufen lassen. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, wann kommt Cam Rising wieder, wann kommen die anderen Skillplayer zurück, die überhaupt noch zurückkommen. Wie gesagt, einige sind auch für die ganze Saison raus. Utah hinkt da so ein bisschen. So kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Nächstes Spiel gegen Arizona, dann gegen Stanford, wo man keinen Spaß versteht, wie wir jetzt wissen. Dann bei Oregon und dann gegen Colorado. Das sind die letzten vier Spiele für Utah. Und wir
müssen halt irgendwie bis Oregon wieder fit werden, alle, ne? Also.
Ja, und das ist ja nicht dieses Jahr nicht nach Division, sondern 1-2 in dem Pac-12 Conference Finale. Und da ist Utah im Augenblick auf Platz 4 in der Pac-12. Also braucht auf jeden Fall einen Sieg gegen Oregon. Ich glaube, mit einer Niederlage gegen Oregon wird es schwierig. Und ja, mal gucken. Das also zu Utah. Weiterhin in den Top 25, NC State schlägt Virginia Tech 22-21. Nicht in den Top 25, Christian, BYU, die verlieren jetzt auch gegen East Carolina 24-27, nachdem es letzte Woche gegen Liberty eine Abfuhr gab, 14-41, BYU jetzt 4-5, das dürfte gar nicht so das sein, was man sich vor der Saison vorgestellt hat.
Ja, das ist wahr. Also ich meine, muss man jetzt zufrieden sein, weil die Defense nur 27 abgegeben hat? Ich weiß es nicht. Also ECU ist ein bisschen auf dem Upswing. Die sind nicht mehr ganz so furchtbar wie vor 2-3 Jahren. Aber 4 in Serie verloren, nachdem man im Prinzip mit 4-5 gestartet war, und gegen Oregon kannst du halt schon mal verlieren. Die sind gut, und ganz ehrlich, so auch Notre Dame, die jetzt dieses Jahr nicht überragend sind, und Arkansas, das ist okay, aber halt die Pleite gegen Liberty war halt hoch. Ich wusste nicht, dass Brüder und Schwestern so miteinander umgehen, aber okay, scheint auf dem Fußballplatz so zu sein.
Also es gab eine 14-3-Führung von BYU bei Liberty, und dann gab es halt so ein 38-Punkte- keine Ahnung, wie wir so einmal mit einem Bibelrücken auf dem Kopf, ne? Von Liberty. 41-14 dann.
Ja, vielleicht war es auch die Buchkante. Aber also es war auf jeden Fall was Gewichtiges. Und dieses ECU-Ding, und klar, jetzt spielst du halt noch Boise State, was eher unter schwer fällt. Utah Tech, Nicola Tech, ich hoffe, da kannst du uns dann einen intensiven Scouting-Bericht zu liefern, wie BYU das gewinnt. Und Stanford ist auch nicht überragend. Das heißt, du bist jetzt 4-5. Ich glaube, also wie war das? 10 Siege gegen FCS-Mannschaften für Water Durability?
Ja, erstmal schon.
Okay. Gut, also sie werden mit Sicherheit gegen Stanford halt ein Endspiel bekommen, um die Bowl Eligibility so. Aber mehr ist halt dann tatsächlich diese Saison auch nicht drin.
Utah Tech, oh, St. George, Utah, okay. Man lernt nie aus.
Nicht schlecht. Naja, da habe ich auch gerade gedacht. Ja, die, also ich habe mir die Highlights von dem Spiel angeguckt und BYU ist da am Ende, oder beide Teams sind am Ende halt dauernd für irgendwelche Fourth Downs gegangen, obwohl man bei 24-24 dick in Field Goal Range war, aber hat dann bei beiden nicht so geklappt und ja, bei ECU am Ende, die haben auch ein Fourth and Long gespielt und haben da dann die Pass Interference bekommen und dadurch konnten sie dann das Field Goal kicken. Nun, normalerweise muss BYU das gewinnen, also gerade auch mit dem Quarterback und mit einer durchaus ja relativ guten Offense eigentlich. Aber die Pirates haben das gut gemacht und die haben halt einen krassen Running Back, Keaton Mitchell, so einen kleinen bursty Runner, der super quick ist. Keine Ahnung, ob der was ist für die NFL oder so, aber der macht super Spaß am College. Also von daher, wer die mal sehen will, sollte mal auf diesen Mini-Runner achten. Der ist witzig.
Okay, dann kommen wir zum Samstag. Georgia schlägt Florida 42-20, Jan. Jetzt wenig überraschend, dass Georgia ungeschlagen bleibt. 3 Scores Unterschied, spiegelt das die Leistung wieder? Das Kräftefeld ist auf dem Platz.
Ja, im Grunde genommen schon. Das war halt ein Spiel, was die Cocktailparty ist ja immer, sagen wir mal, hat ja immer so ihre eigenen Gesetze. War ein kurzer Scare im dritten Viertel. Ansonsten war das aber souverän, nicht fehlerfrei, aber souverän von den Bulldogs. 28-3 geführt, eigentlich alles im Griff gehabt, konnten den Ball bewegen, gerade durchs Laufspiel. Das sieht, finde ich, insgesamt recht gut aus, kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Dann eben Brock Bowers, der Tight End, mit diesem, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen Pass, wo der Ball dreimal zwischen ihm und dem Verteidiger da an der Seitenlinie gebobbelt wird und er dann aber die Konzentration behält, den reinzieht und dann zum Touchdown läuft, zum langen Touchdown. Aber so ein Spiel kann dann, oder es kann halt immer schnell gedreht werden, wenn dann eben Turnovers im Spiel sind. Und das war dann nach der Halbzeit so. Erst machen die Gators halt einen langen Drive mit viel Lauf, wie man es bei Billy Napier kennt. Dann fumbled Kenny McIntosh und im nächsten Drive Interception Stetson Bennett. Daraus resultiert dann ein Field Goal und ein langer Touchdown und dann steht es plötzlich 28-20. Eine lange Touchdown, da hat der Safety Malachi Starks sich grotesk verschätzt, wollte irgendwie auf, glaube ich, eine Comeback-Route oder sowas oder irgendwas Kurzes, ein Hitch des Receivers hat er reagiert und der ist aber einfach eine Go gelaufen und da war keine tiefere Absicherung mehr da. Das darf den Bulldogs auf jeden Fall am nächsten Wochenende nicht passieren, da kommen wir ja nachher drauf, weil das sind genau die Dinger, auf die Tennessee spekuliert. Aber muss man dann auch sagen, Georgia hat sich halt kurz geschüttelt und dann ja doch einen beeindruckenden Konter gesetzt. So einen kurz von den Plays her, ein Run-Drive mit 5 Läufen, einem Pass, wo eigentlich alles funktioniert hat. Insgesamt, der Lauf gefällt mir fast besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Mit Dejan Edwards haben sie halt den Third-String-Running-Back, der jetzt immer mehr Bälle bekommt. Der bringt Power und Beef rein, der ist gar nicht so auffällig gebaut, aber nochmal geguckt, irgendwie 5'10", 201, aber der wirkt halt, vielleicht weil er so low to the ground läuft, der wirkt halt richtig kompakt und schwer zu Boden zu bringen. Ja, und wenn du halt dann diese beiden Titans hast, ne, Brock Bowers und Darnell Washington, der gebaut ist wie ein O-Liner, dann kannst du halt, und das tun sie jetzt auch viel, viel mehr, noch konsequenter 12 Personals spielen und auch beide Titans halt, nicht nur Bowers, eben viel im Passspiel einsetzen, denn das sind halt ganz unterschiedliche Mismatches, auf die wenigsten Defenses eine Antwort haben. Kurzer Nachtrag noch zu Florida. Brandon Cox, der Defensive End, ist jetzt rausgeschmissen worden. Der war halt mal ein Bulldog, ist dann zu den Gators transferiert, war wohl an einer kleinen Auseinandersetzung beteiligt nach dem Spiel. Ob das jetzt der entscheidende oder alleinige Grund war, weiß ich natürlich nicht. Hat eigentlich eine hervorragende Saison gespielt, besser als die Stats nahelegen. Der wird den Gators fehlen. Wird auch eine spannende Evolution sein dann für die Draft, ob der irgendwie da größere Character Concerns hat oder ob das jetzt einfach ein Problem mit einem neuen Coaching Staff war. Sowas gibt's ja auch immer mal wieder, dass man da einfach nicht auf derselben Page ist. Ja, wird man sehen, aber letztlich hat Georgia das dann doch relativ souverän runtergespielt, wie gesagt, von diesem kleinen Aussetzer mit den 2 Turnovers hintereinander zur Unzeit im dritten Viertel.
Wir werden auch noch über andere Teams mit vielen Turnovers sprechen, aber da ist
Da habe ich was vorbereitet.
Da müssen wir uns erstmal so warm schießen, weil es kommt nach und nach bis zum traurigen Höhepunkt oder Tiefpunkt. Man weiß es nicht so recht. Gut. Dann, Christian, Ohio State war bei Penn State zu Gast. Natürlich wollten auch alle sehen, was passiert zwischen den beiden, nachdem wir vor ein paar Wochen ja gesehen haben, was zwischen Penn State und Michigan State passiert ist. Am Ende ist es ein 44-31 für Ohio State. Das vielleicht eindeutiger klingt, als es ist, weil es stand nach dem dritten Quarter 16-14 und das auch irgendwie zum Ende des dritten Quarters, nachdem Penn State mit 14-13 in die Halbzeit gegangen ist. Allerdings 4 Turnover gegen Ohio State sind eigentlich auch 4 zu viel.
Ja, und dafür ist es noch erstaunlich knapp. Penn State, da müsste man tatsächlich nochmal in der reingehen, dass die, oder ich müsste da nochmal reingehen, weil, und Nicola, du kennst das, wie lange Tage beim Jugendländerturnier sind. Ich hatte keine lange Konzentration, um Samstagabend noch viel Football zu schauen.
Ja, vor allen Dingen sonntags morgens geht's ja dann wieder früh los. Man muss ja sehr früh vor Ort sein. Das heißt irgendwie, die wirklich ist auch nicht so viel Puffer da, um 1 Uhr morgens noch irgendwelche College-Football-Spiele zu schauen. Also Uhrwechsel hin und her.
Es sind 10-Stunden-Tage effektiv. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, samstags und sonntags so kurz vor 7 aufzustehen. Und
als ob das montags bis freitags bei dir anders wäre.
Der Punkt geht an Herrn Matta. Muss doch mal ein Loss einstecken. Also der Punkt ist, ich würde mir das gerne nochmal anschauen, beziehungsweise werde mir das nochmal anschauen, weil die Offense zur Pause bei der Art von Punkten zu halten, das musst du halt erstmal machen. Ja? Also das ist schon eine gute Leistung gewesen. Es ist halt brutal schwer, das über die ganze Partie zu containen. Dafür, und wir haben es ja jetzt irgendwie schon mehrfach angesprochen, die Receiver Squad ist krank, die haben ein gutes Running Game. Die haben auch wieder 1-2 Draft Prospects aus der Offensive Line. Also das, so Ohio State, Georgia, Alabama galten nicht umsonst vor der Saison als die klaren Top 3. Für mich haben sich Georgia und Ohio State sogar noch mal ein kleines Stück jetzt abgesetzt, vielleicht sogar noch einen Tacken mit Benefit für Ohio State. Credit an Penn State, wie lange sie es eng gehalten haben, aber und auch 31 Punkte zu machen. Von dem Passing Game, Jan, das weißt du, von denen ich irgendwie nie wirklich in den letzten 1-2 überzeugt war und bin, was die Nittany Lions da gemacht haben. Aber am Ende der Power bei Ohio State. Punkt.
Jan, was machen wir jetzt mit dem Spiel, weil Ohio State ist ungeschlagen, aber das war jetzt ein bisschen eine schwere Geburt, sagen wir es mal so.
Ja, aber wenn du so eine Offense hast und die am Ende so schnell noch so aufdrehen kann, dann zeigt es einfach auf. Wir hatten das ja schon gegen Notre Dame gesehen, da sind es vielleicht auch noch Anfangsschwierigkeiten gewesen, aber hier ist es einfach so. Ne, das war eine super Leistung der Penn State Defense über weite Strecken. Man darf ja nicht vergessen, es stand Mitte des vierten Viertels 21-16 für die Nittany Lions.
Ja.
Also das ist ja alles in den letzten 9 Minuten passiert, der ganze Spaß. Ne, aber das zeigt eben auch, du kannst so eine Offense bei 13 Punkten zur Halbzeit halten. Bei 16 Punkten nach 3,5 Vierteln, dann kriegst du doch noch so einen eingeschenkt. Ja, war auch ein Defense-Touchdown dabei, aber dennoch, ne, das ist schon relativ mörderisch.
Ja, du musst sie halt vorher haben, ne? Deine Offense muss halt die Chance nutzen.
Deine Offense muss die Chance nutzen, aber wie gesagt, sie hatten eben ja bis zu dem Moment, und selbst wenn sie den Touchdown kriegen, dann den ersten zum 23-21, auch da ist ja noch nichts verloren erstmal.
Nee.
Ne? Sie müssen halt den Ball dann behalten. Sie müssen dann halt eben auch die Uhr ein bisschen mehr bespielen. Das konnten übrigens beide Teams nicht besonders gut, muss man sagen. Das war bei Ohio State nicht anders. Ich weiß, da ist es vielleicht einfach so in der Natur der Sache. Man denkt, naja, man ist so explosiv. Da muss man am Ende eines Spiels, und das war ja nun mal ein knappes Spiel über weite Strecken, dass da CJ Stroud auch mit der Uhr jetzt nicht so wahnsinnig gut agiert hat, sondern die Snaps dann immer bei, was weiß ich, 12 bis 15 Sekunden drin hatte auf der Playclock. Okay, aber trotzdem muss ich ganz kurz Props geben, was Penn State da defensiv gemacht hat. Die haben halt, also Manny Diaz, der DC, ich bin nicht so ein großer Fan von ihm, aber die haben halt dieses Jahr relativ viel mehr Man gespielt, als ich es vorgetan habe. Und hier haben sie einfach gesagt, wir spielen off. Wir spielen konsequent off, meistens Zone, aber haben auch gewechselt zwischen Man und Zone. Und haben halt bei dem schnellen, horizontalen Passspiel der Buckeyes, ne, was sie oft hatten in 3-by-1-Formations, ne, diese schnellen Wide-Receiver-Screens mit zwei Vorblockern, sind sie einfach sofort runtergekommen, haben die wirklich zwischen die Blocks gecrashed, wenn man so will, und den Spieler aus dem Spiel genommen, den Ballträger. Und hatten gleichzeitig natürlich, dass dadurch, dass sie eben off spielen, eben auch ein bisschen Cushion für das tiefe Perimeter-Passing von Stroud, was er eben macht auf Marvin Harrison, auf Ibuka, den Speedster und so weiter. Und das fand ich wirklich sehr, sehr diszipliniert. Die hatten in der ersten Halbzeit, das wurde kurz vor Ende der Halbzeit eingeblendet, keinen einzigen Miss-Tackle. Und das gegen halt auch Spieler, die eben darauf spezialisiert sind, gerade Harrison, aber auch Ibuka mit seinem Speed, dass die eben Miss-Tackles natürlich auch forcieren. Das war schon sensationell gut gemacht, dass das nicht ein ganzes Spiel über gut geht, ist auch klar, aber das war halt super diszipliniert verteidigt von den DBs außen, Kalen King und Joey Porter, die haben sowieso die ganze Saison über einen super Job gemacht auf Cornerback. G.I.A. Brown, der Safety auch, aber auch die anderen Safeties, die da eingesetzt worden sind, Wheatley, Keaton Ellis, das war einfach wirklich, wirklich großartig gespielt von dieser Secondary und da ist meine Secondary-Liebe halt wirklich voll bestätigt worden. Nur, was dann halt passiert ist letztlich, ja, erstens ist natürlich die Qualität der Buckeyes, das hat man auch kurz vor der Halbzeit gesehen, da sind sie ja in wenigen Sekunden übers Feld marschiert und da hat er wirklich, das war wirklich eins dieser perfekten Play-Calls, dass dann bei dem letzten Play vor der Halbzeit, dass da dann Diaz den Nickel-Corner-Blitz called und der schlägt halt ein, weil Stroud damit nicht rechnet, weil Penn State sonst auch nicht so viel aus dem Backfield blitzt und dann haben sie halt dadurch die Punkte verhindert. Aber das, was, ich hatte das in der Halbzeit dann geschrieben, das, was die Buckeyes jetzt eigentlich machen müssen, ist die Mitte attackieren. Die Mitte attackieren mit Kate Stover, mit ihrem Tight End, vielleicht mit Fleming oder Mar Harrison in den Slot ziehen und eben, also dass man die tiefen Safeties halt splittet, mit Slants, mit Posts und so weiter und eben auch mehr so eine Quick-Hitter-Runs einbauen mit Travion Henderson. Und das, genau das sind dann die Plays nachher gewesen, die es dann entschieden haben, wenn gleich erst im vierten Viertel dann. Aber da war, also das Spiel, kann ich auch, Christian, guck's dir an, weil es wirklich sieht am Ende deutlicher aus, als es ist, aber es ist halt hochspannend gewesen. Die Buckeyes haben ja auch super gespielt in der Defense und da muss man natürlich kurz mal einen Shoutout machen. JT Tuimoloau, der als Defensive End, als Big Defensive End von 270 Pounds, der zwei Picks fängt und zwar wirklich artistisch beide. Einmal, weil er in die Flat droppt, einmal, weil er den Quick, was war das, Slant oder so, der Ball nach außen riecht. Einen weiteren Pick quasi vorbereitet, den Zach Harrison dann, also dadurch, dass er den Ball deflectet, einen Sack, Strip-Sack-Fumble macht. Also du kannst halt nicht mehr Big Plays haben als Defensive Liner, als das, was der in diesem Spiel geliefert hat. Und zwar natürlich auch immer zu Zeiten, die halt unglaublich wichtig waren, gerade am Ende, dass der halt, als dann Ohio State in Führung geht, mit 23-21, dann kommt halt der Strip-Sack. Das nächste Play, ein Play später, steht es 30-21. Das Ding ist im Grunde genommen durch, wenn du Ohio States Offense betrachtest. Wirklich, also war insgesamt auch gut gespielt von der Buckeyes Defense. Die ist ja eh sehr variabel, hat viel gemixt zwischen Mann und Zone. Auch innerhalb eines Plays haben ihre Safeties viel umher bewegt. Das tun sie nun mal gern. Penn State hat das gut gemacht. Vor allem eben Parker Washington, ein Receiver, den ich eh sehr schätze, mit einem absoluten Breakout-Game. Ich mag diese Receiver, die klein sind, aber so einen Running-Back-Körper haben und den entsprechend auch dann nach dem Catch einsetzen. Da habe ich irgendwie eine Schwäche für. Die dann wirklich auch Hits absorbieren können, die eben sich eben auch im 1 gegen 1 durchsetzen können, auch wenn sie jetzt nicht der Riesentyp sind, irgendwie nicht 6'4 sind oder so, aber einfach physisch sind. Einfach das war schon sehr stark. Nur, Christian hat es ja gerade schon gesagt, es ist halt einfach kein Passing-Game, was wahnsinnig viel Konstanz hat mit Sean Clifford. Der hat insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht, aber der hat halt immer wieder Böcke drin. Die Interceptions gehen nicht alle komplett auf sein Konto. Aber das war natürlich schon auch ein schlechter Start, ne? Dass du in den ersten beiden Drives halt Interceptions kassierst und dann trotzdem nur in Anführungsstrichen 10-0 zurückliegst und das Ganze dich nicht auffrisst. Also das war schon auch resilient, was Penn State da gemacht hat, ne? Dass sie dann diesen Touchdown hatten auf Washington, ein perfekter Playcall gegen den Blitz, schnell auf einen Receiver raus, der sich eben auch physisch durchsetzen kann gegen Kontakt. Wie gesagt, das Spiel hat wirklich, wirklich viel gehabt, kann jedem empfehlen, sich das nochmal anzugucken, weil es auch so, das hatte halt so Waves, sag ich mal. Ne? Dass ein Team irgendwas versucht hat, das andere hat darauf einen Konter gefunden, dann musste man eben schematisch umstellen oder ähnliches. Penn State hat das super gemacht und am Ende sind sie dort sind komplett bad gegangen und 44 Punkte werden eigentlich dieser Defense-Leistung nicht ganz gerecht. Auch wenn man sagen muss, ja, da war der Pick 6 von Tuimoloau dabei, aber selbst 37 Punkte werden dem nicht ganz gerecht, was die Defense da eigentlich über weite Strecken veranstaltet hat. Aber so ist es halt, wenn du gegen so eine Offense spielst. Die kann halt scoren in a heartbeat, wie es so schön heißt.
Gut. So viel also zu Ohio State gegen Penn State. Ohio State weiter ungeschlagen. Penn State jetzt 6-2. Dann hatte Tennessee auch noch ungeschlagen. Kentucky zu Gast, die Nummer 19. Und Christian, also am Anfang, nee, Jan, am Anfang war das ja zumindest punktetechnisch ausgeglichen. Im ersten Quarter, wenn Tennessee macht sofort den Touchdown, aber Kentucky kann antworten und ab da war es dann sehr viel Tennessee, die, so hatte man das Gefühl, den Ball nach Belieben bewegen können. Gab da diesen einen Drive, wo sie, glaube ich, aus 14 Plays 13 Mal gelaufen sind oder so. Ja, und am Ende ist es ein 44-6.
Ja, das war ein Statement-Drive, ne? Weil man weiß ja jetzt, die letzten Spiele, Tennessee ist halt mittlerweile bekannt für seine explosive Passing-Offense, für seine Spread-Out-Passing-Offense mit Hendon Hooker und seinen Receivern, insbesondere Jalin Hyatt, der jetzt irgendwie 4 Spiele hintereinander abstruse Statistiken hat. Und dann bauen sie zwischendurch einfach mal einen Drive ein, wo sie halt von 15 Plays 13 Mal laufen durch die Mitte und auch das klappt. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt aufbauend für künftige Gegner. Ja, Kentucky war gefühlt nicht darauf vorbereitet in der Defense, das fand ich doch erstaunlich, auf das, was Tennessee die ganze Zeit macht, nämlich wirklich diese Double-Stack-Formation, 2 Receiver an die eine Seitenlinie stellen, 2 an die andere, dadurch das Feld natürlich ultra weit auseinanderziehen, das sind die alten Air-Raid-Prinzipien von einem Art Briles, von einem Dino Babers, also Baylor hat das gespielt, Bowling Green hat das früher gespielt, Dino Babers spielt mittlerweile eine andere Offense, aber sei es drum. Und dadurch hast du erstens außen natürlich, du musst halt mehrere Spieler nach außen ziehen, hast dadurch natürlich die Mitte auch frei. Und die Mitte wird bei Tennessee größtenteils eben eher durch den Lauf und auch durch den Quarterback-Lauf anvisiert, als dass sie jetzt da jetzt ein wahnsinnig profiliertes Pass-Game haben. Aber warum brauchen sie das auch? Weil sie außen halt die Receiver-Pärchen haben. Da müssen irgendwelche Safeties dann hinüberwandern. Da machen sie da manchmal irgendwie sowas wie Switch-Releases oder ähnliches. Oder bewegen einen der Spieler dann ein bisschen nach innen, der eigentlich außen stand. Dadurch kommt irgendwie die Coverage durcheinander. Und immer wieder schaffen sie es damit, gerade Jalin Hyatt, der aber natürlich auch noch über sehr, sehr guten Speed verfügt, außen so frei zu schemen, obwohl das Scheme jetzt nicht wahnsinnig komplex ist, dass der da einfach die Seitenlinie runterlaufen kann, völlig frei ist. Hooker spielt ihm den Ball zu, ist ein sehr akkurater Passer bei tiefen Bällen, braucht er gar nicht zu sein, weil der halt so frei ist, und der läuft die Dinger rein. Und Kentucky ist jetzt nicht das erste Team, was darauf keine Antwort hat. Aber das ist halt eigentlich, ist das bei Alabama war es ja genauso. Eigentlich ist das ja etwas, das kennen viele Teams gerade aus der Big 12, diese Spielchen. Aber für die SEC muss das irgendwie jetzt was ganz Neues sein oder so. Keine Ahnung. Und dann, wie gesagt, wenn man sieht, na ja, gut, wenn da zu viele stehen, oder wenn die Defense sich zu sehr nach außen bewegt, dann geben wir den Ball halt an unsere Runner und laufen halt immer für 5 Yards. Kann man auch machen. Und das Ganze natürlich bei dem Ultra-Tempo, das Tennessee spielt, das ist schon relativ harzig. Und da muss sich Georgia nächste Woche was überlegen, weil Kentucky hat da gar nichts hinbekommen. Wobei ich auch sagen muss, ich war ein bisschen enttäuscht von der Offense. Ja, Kentucky ist eine Ball-Control-Offense, eine Run-First-Offense, aber du hast mit Will Levis ja nun einen Quarterback, der als einer der besseren Quarterback-Prospects für die kommende Draft gilt. Wo jetzt auch immer der einsortiert wird, darüber reden wir dann in ein paar Monaten. Aber wenn du einen solchen Quarterback hast, warum lässt du ihn nicht zumindest ein bisschen von der Leine? Du weißt, du musst ja keinen Shootout draus machen, du musst ihn jetzt nicht dauernd tief werfen lassen, aber zumindest ein bisschen passlastiger in einem Spiel, wo du weißt, dass du Punkte machen musst, wo du weißt, dass du wahrscheinlich nicht damit, dass es nicht reichen wird, dass du halt den Ball 20 Mal an Chris Rodriguez gibst. Das fand ich schon ein bisschen wenig. Ja, Will Levis hat dann auch wirklich schlecht gespielt, keine Frage, aber das versuche ich doch vorher schon zu lösen, dass ich zumindest ein bisschen mehr Intermediate Passing da einstreue. Fand ich schon sehr wenig, was Kentucky da offensiv angeboten hat.
Okay. Also so viel zu dem Spiel. Tennessee jetzt also mit dem ja mit dem SEC-Kracher 1-2 am Wochenende gegen Georgia, bei Georgia. Das wird natürlich spannend. Der Sieger wahrscheinlich, sofern sich danach nicht irgendwas ganz Besonderes passiert, der Sieger wird dann wohl die SEC East im SEC-Finale repräsentieren. Gut. Dann auf der anderen Seite, wir haben schon über Ohio State gesprochen, Christian. Michigan hatte Michigan State zu Gast, den Rivalen aus dem eigenen Bundesstaat, gegen den man zuletzt zweimal verloren hatte. Dieses Mal ein auf dem Papier klares 29-7. Ein paar Geschichten drumherum. Gerade nach dem Spiel gab es wieder ein bisschen gerangelt. Aber ja, Michigan gewinnt gegen den...
Gerangel ist gut.
Ich hab keine Bilder gesehen. Ich hab nur Harbo gesehen, der sich aufgeregt hat. Aber gut, bei Harbo bin ich immer so vorsichtig. Also von daher, also, der hat, glaube ich, von 10 gegen 1 gesprochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Aber erstmal das sportliche, Christian. Michigan bleibt ungeschlagen, schlägt den In-House, den In-State-Rivalen.
Ja, ist am Ende vielleicht auch nochmal ein Tacken deutlicher, als es über weite Strecken war. Da hat Michigan wirklich erst final den Deckel wirklich spät drauf gemacht. Und MSU hat sie so wieder, das ist schon wieder so eine These, die halt viel aus dem Fußball kommt, aber so MSU hat sie halt teilweise ins Spiel gezwungen, wo du halt sagst, okay, wir ziehen den Gegner quasi auf unser Niveau runter, wir wissen, dass wir nicht so gut sind. Und das hat dann über einige Spielzeit auch geklappt. Michigan hat sich dann auch übers Running Game gerettet und hatte da ein paar gute Momente. Was man vielleicht zu Harbors Mannschaft in den letzten 1-2 Jahren sagen muss, kann, darf, wie auch immer man es an dieser Stelle definieren möchte, ist, dass sie zumindest jetzt mal in diesen Partien, wo du sagst, die müssen sie eigentlich gewinnen, etwas souveräner wirken als vielleicht in der Vergangenheit. Und das würde ich auch für diese Partie gegen Michigan State so definieren. Ja. Es ist schade, dass du die Bilder nicht gesehen hast, weil ich dich eigentlich fragen wollte, ob du was Vergleichbares im deutschen Football mal gesehen hast, weil mir ist das tatsächlich nicht bekannt.
Und muss es ich war tatsächlich gehen, ja? So eine Art
Es war eine Mischung aus 10 gegen 1 und ein bisschen Miles Garrett noch oben drauf.
Ja, also es hat sich gelohnt. Und ja, sorry, wenn das so, also es ist nur nach meinem Kenntnisstand, gibt es da jetzt keine massiven Verletzungen, die da draußen entstanden sind. Deswegen kann man das ein bisschen flapsig sagen, aber das war ein bisschen schräg. Lustig nur, Nicola, und das wird deine Lieblingsargumentation sein, der Tunnel war schuld. Ein Tunnel, den es seit über 100 Jahren dort gibt, aber also es ist halt so, dass es da nur einen Tunnel quasi gibt. Und für beide Mannschaften. Und das wurde als großes Problem angesehen. Letztlich könnte man genauso gut sagen, ja, wie wär's, wenn du ihn einfach nicht verprügelst, dann, oder wenn ihr nicht mit 10 gegen 1 auf ihn draufhaut, dann ist der Tunnel relativ egal. Ja, also, vielleicht ist das nur eine sehr limitierte Sichtweise von mir. Ja, das kann absolut sein, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber es ist, es ist eine bizarre Nummer. Gut für Michigan, dass sie die Partie gewonnen haben, zweifellos. Aber das Problem ist das halt, dass die andere Story halt alles überlagert.
Ja, müssen wir ja nicht drum herum reden. Das waren natürlich schon echt unschöne Szenen. Ne? Also, wir können jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, weil nichts passiert ist, du hast es ja gerade gesagt, aber das war schon ein bisschen heftiger. Was halt das Problem war, also für solche Erklärungen wie der Tunnel war schuld, dass eben nicht beide Mannschaften, wie es sonst üblich ist, zusammen reingegangen sind, sondern Michigan draußen gefeiert hat und einige einzelne Spieler von ihnen halt rein sind, weil, keine Ahnung, vielleicht, weil sie angeschlagen waren, weil das Tape irgendwo ab war, weil sie aufs Klo mussten oder was weiß ich. Und die wurden dann halt, sagen wir mal, etwas nicht unbedingt fairer Art zu einem Kampf aufgefordert gegen mehrere. Und wie gesagt, mit Helmschlägereien, also nicht deinen üblichen Schlägen gegen den Helm, sondern den Helm als Waffe benutzen und ähnliche Scherzchen. Also da war nicht alles lustig dran. Aber mittlerweile hat ja Mel Tucker auch 4 Spieler suspendiert, unter anderem Angelo Gross, den Starting Nickel Safety, Nickel / Safety, und 3 andere. Also da, die konnten sie aus, finde ich, machen anhand der Kamerabilder. Es gab noch eine zweite Szene, also es gab 2 so eine Attacken oder Angriffe. Da, die zweite ist noch ein bisschen heftiger, die ist aber schlechter aufzulösen, da sieht man nicht, wer das ist. Das ist natürlich schon absolut inakzeptabel, ne? Also wenn wir jetzt mal kurz von dem Geflaxe weggehen. Das ist natürlich auch was, das hat Mel Tucker ja auch deutlich gemacht, dass das halt was ist, was absolut nicht geht. Und Harbaugh, so wenig ich ihn sonst mag, da kann ich ihn total verstehen, dass er da auch ein bisschen geschockt war. Wenn du diesen einen Tunnel hast und dieser eine Tunnel da nun mal steht seit relativ vielen Jahren und da nie was passiert und die Spieler können sich ja dann noch irgendwie, was weiß ich, was erzählen oder so, aber dass du da irgendwie einzelne Spieler angehst, weil die halt nicht im Schutz ihres Teams da rein werden. Und selbst wenn die irgendwie 3 Worte raushauen von wegen, dass sie heute das bessere Team waren oder deutlich das bessere Team oder den anderen platt gemacht haben oder was auch immer, das geht natürlich so nicht. Ganz kurz vielleicht noch 2-3 Sätze zum Spiel, weil ich finde das, was Christian gerade gesagt hat, kann ich unterstreichen, das, was bei Michigan auffällig ist, dass sie halt relativ erwachsen spielen. Ne? Die wussten, sie haben durch diese O-Line und Blake Corum dahinter oder das Run-Game allgemein, haben sie Vorteile, werden sie den Ball kontrollieren können, die Uhr kontrollieren können. Was machen wir, was ist wichtig? Wir dürfen keine Fehler machen. Ne? Wir spielen es vorsichtig, wir spielen es konservativ, dann werden uns die Spartans nicht schlagen, wir können besser exekutieren. Haben im ersten Drive dann gleich einen Fehler gemacht, als Cornelius Johnson den Ball fumbled, nach einem schönen Hit von Henderson, von dem Safety von Michigan State, wahrscheinlich der einzige Defensive Back von Format bei denen, muss man ja leider so sagen. Und danach haben sie es halt noch konservativer angehen lassen. Halt run, viel Black Corum, ab und zu Donovan Edwards, ein bisschen den Quarterback J.J. McCarthy auch rennen lassen. Da warte ich immer noch auf den Moment, wo das wirklich ein relevanter Teil des Gameplans wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er das wirklich sich aufbewahren, bis es dann eben in die Game gegen Ohio State geht. Ein paar kurze Pässe auf den Tight End bei Crossern und so weiter. Methodisch den Ball bewegt, notfalls eben auch die Field Goals kicken. 52 Runs, da weißt du halt, wie der Hase im Start im Michigan läuft. Und jetzt meine ich wirklich den Hase und nicht den Hasin.
Und MSU. Man muss es jetzt nicht auch noch übertreiben, ne?
Habe ich ja nicht. Ich habe ja gesagt, es geht um den Hasen im Start in Michigan.
Du hättest es aber auch einfach überspielen können.
Na gut. 52 Runs, bleiben wir dabei. Und also Michigan State hat es am Anfang nicht schlecht gemacht. Ich hatte mich vorher mit dem Basti, schöne Grüße an dieser Stelle, darüber unterhalten, was ich machen würde anstelle der Spartans. Sie sind viel Risiko gegangen. Das musst du gegen so eine Ball-Control-Offense, dass du denen den Ball nicht zurückgibst. Fourth Downs ausspielen im neutralen Territorium. Sie haben gegen die Man-Coverage der Wolverines die eine Schwäche, die sie haben, da vielleicht ausgenutzt, nämlich, dass die wenig Turnover machen. Das heißt, wirf den Ball hoch und versuch einfach, die Contested Catches zu gewinnen. Das haben sie mit Keon Coleman, mit ihrem großen Receiver gemacht. Den haben sie einfach mit Dutzenden Jump Balls bedient und das hat, relativ gut geklappt. Man hätte vielleicht das mit Jaden Reed noch ein bisschen mehr machen können. Denn bei Michigan State, wird dieses Jahr ja wirklich sehr, sehr deutlich, dass die halt nicht laufen können. Und das zeigt auch nochmal mehr, weil das fand ich war letztes Jahr schon deutlich, was für ein unfassbar krasser Running Back Kenneth Walker ist. Man sieht es ja ein bisschen in der NFL jetzt auch, aber der hat halt keine besonders gute O-Line gehabt und hat halt so abgeliefert. Also das wird im Nachhinein nochmal deutlicher, wie krass das eigentlich war, weil diese O-Line bewegt nicht viel, die Backs sind okay, sind natürlich jetzt keine von der Qualität von Kenneth Walker. Du musst halt mit dem Pass gewinnen. Und das haben sie versucht, das ging halt nur eine Zeit gut. Michigan ist einfach das deutlich bessere Team und hat daher natürlich dann auch am Ende hochgewonnen.
Also auch die Wolverines bleiben ungeschlagen, haben jetzt Rutgers, Nebraska und dann Illinois und Ohio State auf dem Plan. Und alles fiel aber natürlich auf dieses Thanksgiving-Duell zwischen Michigan und Ohio State hin. Gut, dann gehen wir in die Big 12. TCU schlägt West Virginia Jan, 41-31, aber das war so ein bisschen Scare, ne?
Ja, viel zu viel Scare. Ich habe leider nicht so viel von dem Spiel gesehen bisher. Ich konnte es auch noch nicht so recht nachholen. Es ist eins von diesen Spielen gewesen, wo die Defense da nicht so gut funktioniert hat und man sich letztlich dann doch darauf konzentrieren musste, dass die Offense momentan ja wirklich sehr, sehr viele Big Plays auflegt. Ne? Also das ist ja schon krass. Also sowohl natürlich durch das Passspiel mit Max Duggan und eben Quentin Johnston, dem Star Receiver, aber nicht nur ihm. Also es haben drei Receiver Big Plays gehabt, dicke Big Plays und eben das Laufspiel um Kendre Miller auch. Also TCU lebt gerade davon, dass sie halt immer wieder diese richtig, richtig Chunk Plays haben. Es waren jetzt mal 4 Plays über 50 Yards. Dann kommst du halt auch notfalls aus so einem Spiel raus, wo du merkst, naja, deine Defense ist nicht so ganz auf der Höhe.
Ja, 41-31, also 28-21 zur Halbzeit, 31, ja. Was? Achso, Jan.
Ja, ja.
Genau, und dann 34, West Virginia kommt 4 Minuten vor Schluss auf 34-31 wieder ran und dann macht TCU mit 20 Sekunden auf der Uhr den Sack zu, 41-31. Aber wie gesagt, es fühlte sich verglichen mit den Leistungen in den letzten Wochen und weil West Virginia halt auch nur 3-5 und 1-10 in der Konferenz ist, enger an als nötig für TCU. Ne? Das ist das Fazit, das bleibt.
Und vor allem haben sie dann ihren Turnover eben nach dem 34-31 gehabt. Ne? Da hat Duggan die Interception geworfen und da hätte es ja kippen können.
Ja, da hältst du kurz die Luft an dann, ne?
Genau, da hältst du kurz die Luft an, weil da haben sie dann einmal dann eben in der Defense das klar gemacht, den Punt forciert und danach eben den Touchdown reingelaufen, dann war das Ding durch. Aber das war jetzt so ein Spiel, und das wirst du immer wieder in der Big 12 haben, weil die Offenses sind ja größtenteils nicht schlecht, auch die von West Virginia ist nicht komplett verkehrt. Und ich meine, man muss ja auch sagen, TCU hat jetzt einige Second-Half-Comebacks gehabt, viele enge Spiele in den letzten Wochen. Da war jetzt wenig dabei, wo sie sich halt komplett entspannen konnten. Von daher, ne, der Overtime-Sieg gegen Oklahoma State, wo sie zurücklagen und so weiter. Das ist alles, naja, nicht ganz fest gebaut, aber solange du gewinnst, ist egal.
Genau. Dann gehen wir in die Pac-12, Christian. Oregon, nachdem sie letzte Woche UCLA ziemlich deutlich 45-30 geschlagen haben, jetzt California 42-24 geschlagen. Die Ducks, wenn man jetzt also von dieser Nichtleistung gegen Georgia in Woche 1 absieht, ansonsten jetzt mit 7 Siegen in Folge, 5-0 in der eigenen Conference. USC haben sie nicht auf dem Plan, dafür noch Colorado, Washington, Utah und Oregon State. USC also frühestens im Pac-12-Finale, läuft für Oregon und läuft vielleicht besser, als man es nach Woche 1 hätte erwarten können, ne?
Ja, gut, also das zeigt vielleicht auch, dass Woche 1 dann vielleicht nicht zwingend, das ist tatsächlich die gute Nachricht für die Ducks, dass halt Woche 1 offensichtlich nicht alles ist in so einem Moment, ne? Das ist, glaube ich, die Erkenntnis und die machen schon auch definitiv Spaß. Gerade offensiv passiert da relativ viel und die hatten jetzt auch, sag ich mal, relativ viel im Sinne von Turnover, auch im Coaching-Staff und ähnliche Geschichten. Also das ist, glaube ich, schon insgesamt Kerl ist nicht der Gradmesser, so. Make no mistake about it, so. Jetzt könnte man fast kritisch sehen, dass die Bears 24 gescored haben, weil die eben offensiv dieses Jahr auch irgendwie alles andere als gut sind. Aber also ich meine, das Ding ist halt, ich gucke jetzt gerade mal auf die verbleibende Schedule von den Ducks.
Colorado, bei Colorado, Washington gegen Utah, bei Oregon State. Civil War.
Nicht mehr. Civil War ist eklig, Utah ist schwierig, aber 4-0 alles andere.
Heißt das nicht mehr so?
Dürfen sie doch nicht mehr.
Nicht?
Okay. Nee, weil, also ich finde den Namen ja nach wie vor relativ cool für eine Rivalität, aber in den USA ist der Civil War wohl
an der einfach ist
nicht. Nee, aber der Civil War ist mehr belegt als der amerikanische Civil War und nicht als Bürgerkrieg allgemein. Und dadurch, dass man da quasi eine Frage zwischen der Abschaffung der Sklaverei versus Beibehaltung der Sklaverei reinbringt, das erscheint vielen nicht mehr zeitgemäß. Ich hatte das immer als Civil War allgemein betrachtet, aber ich lebe ja auch nicht da, von daher kenne ich den Kontext natürlich nicht so gut wie die Menschen vor Ort. Und seitdem hat das gerade, aktuell hat das keinen Namen. Die Oregon-Rivalität, nein, ich weiß es nicht.
Hm, gut.
Ist, wie es ist.
Christian.
Ja, Entschuldigung.
Ich war eigentlich mit meinem Tag durch. Also ich sehe, also Jan, du hast recht, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ist es mir dann auch eingefallen, dass es eben diese Veränderung in der Definition dieses Spiels gibt. Was anderes ist besser, ist mir gar nicht eingefallen. Aber es ist halt, also ich sehe halt trotzdem die Ducks sportlich gut und also ich sag mal so, wenn die ungeschlagen durchkommen, das Pac-12-Finale gewinnen, sind wir uns einig, dass sie in die Playoffs kommen?
Ja, oder? Ja.
Also One Loss Oregon Team mit
aber der Niederlage. Aber es ist halt ein hässlicher Loss, ne? Also ein wirklich hässlicher Loss.
Ja, aber es ist Georgia.
Ja, aber also, jetzt rechnen wir mal ganz blöd. Tennessee schlägt Georgia. Georgia ist One Loss Non-Conference Champion, weil sie dann nicht das SEC-Finale spielen. Und dann ist es zwischen Georgia und Oregon zwischen zwei One Losses. Nimmst du dann Oregon rein, weil sie den Pac-12-Titel haben?
Nein. Nimmst du nicht. Das Problem ist, dass ich, selbst wenn Georgia jetzt am Wochenende gegen Tennessee gewinnt,
und sich dann
wird Tennessee wird nicht 49-3 oder ähnlich verlieren. Da gehen wir mal von aus. Sondern knapper.
Ja.
Das ist halt das Problem, ja. dass du musst halt darauf hoffen, dass auf jeden Fall mindestens Alabama oder wer auch immer dann die West gewinnt, sich nochmal hinlegt. Oder eben das SEC Championship Game verliert. Two Lost Alabama, dann wird schon schwieriger. Aber wenn die Niederlage knapper wäre,
ja gut, wenn wir haben im Augenblick Georgia ungeschlagen, Tennessee ungeschlagen. Da kommen nicht zwei ungeschlagen durch, weil sie gegeneinander spielen. Einer wird One-Loss, einer wird vielleicht Conference Champion. In der Big Ten haben wir Ohio State und Michigan, die ungeschlagen sind. Auch da wird einer verlieren. Auch da könnte einer One-Loss und einer Conference Champion sein. Die Frage ist halt, kommt Oregon an den ganzen Kram vorbei?
Nee, glaube ich nicht. Die brauchen mehr Hilfe. Wenn das jetzt so ein Ding gewesen wäre wie Clemson letztes Jahr, dass du das erste Spiel gegen Georgia 10-3 verlierst.
Ja.
Oder so. Okay. Aber die haben sich so verbraten lassen. Andererseits muss man natürlich sagen, je länger die Niederlage her ist, das kennen wir ja, desto geringer ist sie, desto geringer gewichtet ist sie. Es ist nur eben gegen Georgia, das ist das Problem. Vorteil für Oregon ist, dass diese Offense momentan wirklich gut ist, dass Bo Nix wirklich gut ist. Wir müssen das so deutlich sagen. Gerade der Spieltag vorher gegen UCLA, da hat er ja gespielt, also wie ein First-Round-Quarterback muss man. Also das war absolut fantastisch. Er hat jetzt zwei Picks dabei gehabt, aber insgesamt, der spielt ja seit Wochen auf einem extrem hohen Niveau. Diese Offense insgesamt, auch das Laufspiel auf einem extrem hohen Niveau. Kurzer Fun-Fact nebenbei, wer hat seinen ersten Touchdown in diesem Spiel gegen Cal gemacht? Patrick Herbert, der Bruder von Justin Herbert, ein Tight End der Ducks. Aber nur nebenbei, das Team nimmt gerade alle Hürden relativ locker. Sie müssen halt darauf hoffen, dass sich irgendwie andere Teams nochmal hinlegen.
Es wird so eine Art Halbfinalwochenende in der Pac-12 geben in 3 Wochen, wenn Oregon auf Utah trifft und USC auf UCLA. Da geht's quasi um die Plätze fürs Pac-12-Finale, oder?
Ja. Das sehe ich auch nach wie vor, da sehe ich nach wie vor gute Chancen. Aber die Frage ist, kommen die Ducks, wenn sie ungeschlagen werden, ist ja die einzige Chance, die sie haben, in die Playoffs. Und da ist der Weg zumindest noch ein bisschen dornig.
Zumal, also ich meine, da haben wir haben jetzt auch bisher über SEC und Big East geredet, über Big Ten geredet. Wenn Clemson ungeschlagen durchkommt, wenn...
Ja, alle, die ungeschlagen durchkommen, TCU ist...
Wenn TCU egal, ungeschlagen, ne? Durchkommt, also da wird die Luft ganz, ganz schnell ganz, ganz dünn, oder?
Ich gehe nur nicht davon aus, also ich in der Big 12 denke ich, irgendwie wird das doch nichts, egal wer es ist. Aber schauen wir mal.
Ja, bei Oregon würde sich dann doch so oder so hinter einem ungeschlagenen TCU einreihen, oder?
Ja, aber wie gesagt, ungeschlagen reden wir ja nicht drüber. Die Frage ist, wenn es Niederlagen gibt. es müssen halt einige Teams verlieren, damit Oregon da wieder reinrutscht.
Oregon braucht Snooker, so gefühlt. Aber ja, gut. Also Oregon.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also Snooker, ich glaube, es gibt schon noch genügend Gelegenheiten für Teams, sich halt hinzulegen. Ne?
Ja, halt glaube ich auch.
Ja, aber sie haben es halt nicht mehr selber in der Hand, ne? Also selbst viermal dominieren wird nicht reichen, da sind wir uns einig.
Nee, aber sie haben es halt im ersten Spiel dann nicht mehr in der Hand, ja. In der eigenen. Und sie haben es ja bisher dann wirklich hervorragend gelöst, das muss man den Ducks schon lassen.
Ein Team, das sich definitiv aus dem jeglichen Playoff-Rennen verabschiedet hat, das ist das besprechen wir jetzt. Kansas State hatte Oklahoma State zu Gast. Und das Ergebnis ist ein Ergebnis mit 48 Punkten Unterschied. Jetzt werden einige sagen, ja, aber die hatten ja den Backup-Quarterback am Start. Ja, wir reden von Kansas State. Die hatten den Backup-Quarterback am Start und schlagen Oklahoma State 48-0. Auch Kansas State hat jetzt also entdeckt, dass sich Teams aus Oklahoma hervorragend als Wishmob eignen. Und auch da jetzt, ich glaube, bei Oklahoma State ist alles sauber, inklusive der Stallungen, Jan. Was eine Abfuhr.
Da ist das Ei. Wir haben die ganze Zeit darüber nachgedacht, wann liegen sie so ein richtiges Ei.
Ja, aber das ist Strauß irgendwo zwischen Strauß und T-Rex, ja?
Ja, aber eine Niederlage gegen TCU ist kein Ei legen. Weißt du, zwei ungeschlagene Teams, das ist halt dann ein bisschen.
Ja, bei 0-48, das ist ein halber Berg. 0-48
ist halt, ja, das ist schon. Oh, das war natürlich eine richtige Abfuhr, ne? Das war krasse Dominanz vom Start zum Finish. Du hast es gerade angesprochen, dass Kansas State halt mit Will Howard spielen musste, statt mit Adrian Martinez. Das bedeutet passlastigerer Ansatz, weniger Zone Reads. Und Will Howard, muss man sagen, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ich hoffe ja, das wird sich, muss man gleich noch drüber reden, wie Kansas State damit weiter umgeht. Aber der hat zu Beginn die Cowboys-Defense komplett auseinandergeflippt, gerade mit tiefen Bällen. Und das Eindrucksvollste, würde ich aber fast sagen, ist die K-State O-Line gewesen. Die Stärke von Okie State ist der Pass-Rush. Brock Martin, Tyler Lacey, Colin Oliver, die haben super Pass-Rusher von End- und Tackle-Positionen aus. Und der wurde von einer wirklich herausragenden O-Line komplett kaltgestellt. Howard konnte hinter der Linie warten, gibt so ein paar, wenn ihr euch die Highlights anguckt, gibt so ein paar Plays, da wartet er, kann einen Tee trinken und passt dann tief. Auf Malik Knowles, auf Kate Warner, ehemaliger Huskers-Receiver, kurz nebenbei, die standen dann völlig frei irgendwie oder haben sich im Fall von Knowles dann bei Contested Catches durchgesetzt. Und auch sonst war die Defense also hinten furchtbar schlecht, wenn Kate Warner, der wirklich echt keine Explosivität hat, wenn der dir in einen langen Receiver-Screen reinläuft, dann weißt du, dass da irgendwas nicht stimmt. Das war das 28-0 und dann war das Ding durch. Und dann die konnten auch den Lauf nicht verteidigen. Hugh Swan mit ein paar Slasher-Runs durch die Mitte. Das war halt wirklich eine Demontage. Und auf der anderen Seite, die Offense, Spencer Sanders Schulter, ist ja die letzten Wochen immer schon Thema gewesen, ist definitiv behindert gewesen. Haben sie aber auch sehr aggressiv verteidigt, die Wildcats. Haben oft Pressure gebracht, oft einen mehr. Nicht super viele Sacks, aber viel Disruption der Plays. Also die Plays von Okie State haben sich nicht entwickeln können. Wirklich von vorne bis hinten eine mega beeindruckende Leistung. Frage für Chris Kleiman ist jetzt, bleibst du bei Howard? Bleibst du bei einer Offense, die ein bisschen explosiver im Passspiel ist? Oder gehst du zurück zu Martinez? Was bedeutet, du hast halt so eine krasse Rush-Offense mit Quarterback und eben Deuce Vaughn? Das muss er entscheiden. Da darf natürlich nicht zu viel Unruhe reinkommen in den nächsten Wochen. Aber das war wirklich eine Gala-Vorstellung. Und für Oklahoma State haben sich alle Träume mal wieder in Luft zerschlagen. Etwas früher als sonst, wenn sie gute Teams hatten. Da gab es ja auch das ein oder andere Mal, dass sie dann erst kurz vor Ende gescheitert sind, unter anderem letztes Jahr. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Und ich denke, dass die Cowboys, wenn nicht ganz, ganz viel passiert, jetzt auch raus sind aus dem Rennen um die Big 12.
Aber in der Höhe schon desaströs, Christian.
Ja, Entschuldigung.
Also ich meine, das war ein Top-10-Team.
Naja. Also es ist halt irgendwie, wenn man sich mal, und natürlich, es ist viel, viel schwerer, ungeschlagen oder wirklich eine Saison zu finishen, als sich das eine oder die zwei Eier zu legen, aber das ist halt irgendwie so ein bisschen aus einem Open Oklahoma State die letzten Jahre. Das war jetzt.
Ja, aber du kannst ja mal mit 7 Punkten verlieren, aber mit 48?
Genau. Das ist der Punkt.
Nikola, du drückst es aber auch rein heute.
Ja, sorry, aber.
Das hat jetzt Es hat halt jetzt eine andere Qualität. Ich meine, Gandhi ist auf dem Weg des Friedens, aber der Gegner war nicht bereit, diesen mitzugehen, ja. Und was mich halt wirklich überrascht hat, und also ich weiß, dass der Backup-Quarterback, der jetzt halt gespielt hat, schon ein bisschen Erfahrung hat. Der sah ziemlich, der hat mich so ein bisschen Nikola Donovan Isom erinnert. Halt Physis, groß, breit gebaut, Schultern, dicke Arme, und wie gesagt, ich habe jetzt nur die Höhepunkte von dem Spiel gesehen. Aber das fand ich durchaus interessant, aber da gehören ja, wie gesagt, immer zwei oder drei Spielphasen dazu. Es ist ja tatsächlich dann in allen Phasen so gewesen, dass KSU besser ist. Und ja, die Frage ist jetzt, wenn man bösartig wäre, für welchen Job sich Leupold dann warm läuft. Ne? Also, weil, und wir wissen, dass Coaches, also das Kansas State ja natürlich ein spezielles Umfeld ist, und dass es nicht zwingend gesagt ist, dass man, ich meine, Snyder war der Ewigkeiten, dass es dann woanders funktioniert. Aber, also könnt ihr mir fünf Coaching-Jobs nennen, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt mehr impressive. Klar, sie haben jetzt noch Texas, Baylor, West Virginia und Kansas. Das ist ein harter Stretch. Aber wenn du 2-2 gehst und am Ende 8 Spiele gewinnst, dann ist das eine mega Saison für KSU.
Nur kurz, Kleiman, nicht Leipold, das sind die beiden Kansas-Teams. Aber sie sind beide halt, sind beide ja Coaches, die viel Interesse hervorrufen.
Ja, und nach dem Ergebnis wahrscheinlich noch mehr. Also
ja, du darfst halt jetzt nicht gegen Texas verlieren, ne? Das ist das Einzige. Also ja. Das, aber ich denke, dass K-State sich gar nicht unbedingt damit zufrieden gibt, hier 2-2 zu gehen. Die wollen das Championship Game jetzt. Die haben nur eins verloren innerhalb der Conference. Die sind.
Außerdem, Jan, wer diesen Podcast hört, weiß, du darfst nie gegen Texas verlieren. Grundsätzlich.
Vor allem, wir haben nächste Woche, wir können schon für die treue Hörerschaft sagen, eventuell wieder einen weiteren Gast. Der dann vielleicht
nicht. Ja, nicht, wenn sie gegen K-State verlieren, das glaube ich ja, nicht.
Das kann auch sein.
Das tut er sich nicht anderen.
Uns tut er sich nicht anderen, ja?
Ja, wahrscheinlich. Nun. Also Oklahoma State mit der Bewerbung nicht in die SR. Sie werden wahrscheinlich vielleicht auf 23 oder so reinkommen, aber nicht in die erste College Football Playoff Liste reinzukommen. Gut, dann muss ich zugeben, am Samstagabend habe ich mit Stirnrunzeln und viele Fragezeichen im Gesicht dieses Louisville-Wake Forest-Spiel verfolgt. Wenn wir auf Oklahoma State draufklopfen, dann müssen wir auch auf Wake Forest draufklopfen. Und ich bin tatsächlich dann abends nochmal in mich gegangen und habe überlegt, ob ich sowas schon mal gesehen habe, wie Wake Forest da im dritten Quarter unterlaufen ist. Also ich meine, man geht in die Halbzeit, führt 14-13 und denkt sich, naja, okay, enges Spiel gegen Louisville, aber es ist ja noch eine zweite Halbzeit zu spielen, ja? Und Wake Forest kommt aus der Halbzeit. Im dritten Quarter geben sie 5 Touchdowns ab, 6 Turnover, 8 gesamt, 8 Sacks noch dazu. Am Ende ist es ein 48-21 für Wake Forest. Und wie gesagt, dieses Play-by-Play liest, also es ist halt ein Desaster für Wake Forest. Vielleicht kommt einer noch dazu. Ich will es nicht vorwegnehmen, aber wie gesagt, Christian, ich kann mich nicht erinnern und ich habe viel schlechten Football und viel Elend schon erlebt. So ein Quarter wie Wake Forest.
Auf geht's, Jan, das ist für dich.
Also ich das, Christian.
Also wenn Jan was hat, gerne, ja. Ich meine, aber Christian hat auch schon sehr viel schlechten Football gesehen.
Ich glaube, Christian hat schlechteren Football als ich gesehen. Weil er hat GFL gesehen und ich nicht.
Na, du schaust jede Woche Nebraska. Das ist fast das Gleiche.
Oh, Junge, bitte.
Letzte, das ist die große Tragik. Nikola versteht es einmal mehr.
Ja, hätte ich mit dem rechnen müssen, aber War ein bisschen naiv, dass ich da so vorgeprescht bin.
Er steht, weißt du, Nikola steht anderthalb Meter weg eigentlich aus deiner Reichweite. Er macht einen kleinen Schritt, den du nicht siehst, und dann schlägt es ein. Das ist, es ist gemein. Also gesehen habe ich es nicht, Nikola. Ich erinnere mich an ein 6-Interception-Game von Marburg in Hall, aber das zählt halt nicht, weil die Differenz zwischen den Teams halt in der GFL viel größer ist als zwischen Wake Forest und Louisville. Von daher...
Und es war besser verteilt. Also wirklich so eine Sequenz, ja, ist halt übel.
Das Ding ist, um das mal kurz aufzudröseln, weil ich habe es extra mir nochmal angeguckt. Es sind ab dem dritten Viertel 8 Turnovers in den ersten 9 Drives. Der 9. Drive war ein 3-and-out mittendrin. Also das muss man erstmal schaffen. Und vor allem die ersten 6 Turnovers sind allesamt von Sam Hartman, von dem Quarterback. 3 Interception, 3 Fumbles. Und ist nicht zu vergleichen, aber erinnert ihr euch noch, wir haben damals darüber gesprochen, es gab diesen Bowl Wake Forest gegen Wisconsin, was ein enges Spiel war, und dann hat Hartman da 4 Interceptions in 4 Drives geworfen. Ich wurde dann danach auf die Bank gesetzt. Ich mag den eigentlich, das ist ein hervorragender College-Quarterback, aber offenbar irgendwie ein Paradebeispiel für den Spruch, when it rains, it pours. Also da ist ja aber einfach nichts mehr, hat geklappt. Ich habe mir diese Sequenz nochmal angeschaut, heute, weil wir sind hier nun mal die Katastrophentouristen und müssen dem auch gerecht werden, finde ich. Erst ein Comeback oder Hitch, ich glaube ein Comeback zu spät angeworfen, Pick 6. Nächster Drive, Strip Sack. Da vernascht Yazir Abdullah den Left Tackle, steht bei ihm ein, Fumble, fertig. Nächster Drive, bei der Ausholbewegung kriegt er den nächsten Strip Sack und dann wird daraus ein langer Touchdown Run. Nächster Drive, der Receiver kriegt den Ball direkt ins Face Mask, also wirklich ins Gesicht geballert, der bounced in die Luft. Nächste Interception, Return mit Lateral bis innerhalb der 10-Yard-Linie, Malik Cunningham läuft rein. Dann kommt wieder ein Strip Sack, weil Hartman scramblen will und den Ball relativ careless hält, war eine Einladung für den Defensive End oder D-Liner. Was macht Louisville daraus? Ein Wide Receiver Pass zum Touchdown. Dann kriegt es Wake Forest immer hin, sich zu bewegen, kommt bis in die Red Zone, Fourth Down, und Hartman wirft halt irgendwie, weiß nicht, der Receiver cuttet nach innen und er wirft den halt irgendwie, als ob der, was weiß ich, weiter geradeaus läuft. 90 Yard Pick 6. Das war der letzte Play des Third Quarters. Das hat quasi aus einem 14-13 ein 14-48 gemacht. Dann hat sich Clawson gedacht, nee, okay, ne, wir hatten das damals schon gegen Wisconsin, wir nehmen Sam Hartman raus und tun den Backup rein. Der Backup kommt rein, ist nicht besonders erfolgreich. Die wollen dann einen 4. und irgendwas, weiß nicht, 10, 15 ausspielen. Der Backup-Quarterback dreht sich zur Bank um für das Play oder zur Seitenlinie. Der Center hat das nicht mitbekommen, snappt den Ball nach hinten. Louisville springt drauf. Nächster Turnover. Sind aber gnädig und spielen dann Fourth and Long erfolglos aus. Was aber nur dazu führt, dass der Backup-Quarterback dann im nächsten Drive eine Interception wirft. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist wirklich Self-Destruction der allerhöchsten Sorte. Und vor allem von einem an 10 gerankten Team. Ne, wir reden jetzt ja nicht von irgendwie dem alten UMass oder UConn. Über UConn können wir nachher nochmal reden. Aber die sind an 10 gerankt. Das ist ein gutes Team. Das ist gerade offensiv ein gutes Team. Was ist da?
Und wir haben sie die letzten Jahre auch ziemlich gelobt für das, was sie tun.
Ja, ja. Und was ist da passiert? Also vollkommen abstrus. So ein Spiel und damit natürlich auch so ein bisschen, ja, die letzte Chance eigentlich auf das Championship Game so wegzuwerfen. Ja, ich meine, jetzt kriegen sie noch den etwas harzigeren Teil des Spiels ganz außerhalb von Clemson, die sie ja schon, ich meine, gegen Clemson haben sie in Double Overtime verloren. Blöd, aber war ein gutes Spiel. Aber was ist hier passiert?
Sie haben gegen Liberty gewonnen, das einzige Team, das Liberty dieses Jahr geschlagen hat.
Ja, das war,
Christian geht's hier gut. Christian baut gerade das Denkmal für diese Leistung.
Ich habe auch gerade den Eindruck, aber es klang eher genau. Nach Dosen. Nach Dosen, die er über den Schreibtisch hin und her bewegt oder so.
Ja, dein Ton ist wieder gut, jetzt kannst du wieder.
Nee, ist alles gut. Ein Satz, den ich sagen wollte, Nikola, was ich halt wirklich sehr, sehr gut finde, übrigens, das wäre ja ein Monolog, der eher typisch für dich gewesen wäre, Nikola. Ich freue mich wirklich, dass Jan auch mittlerweile in die Hall of Fame der Unfallgucker aufgestiegen ist, denn sonst hätte man so souverän einen derartig schönen Monolog nicht vorbringen können. Und das ist weißt du, Jan, auch wenn du wenig in dem Sinne Stadion-Football gesehen hast, der so schlecht ist, so freue ich mich doch, dass du die Fähigkeiten und Qualitäten entwickelt hast, so wunderbar Unfall-Football beschreiben zu können.
Also ich weiß nicht, was mit dir los ist, Christian, aber irgendwas verlässt uns gleich. Irgendwas doinkt da fröhlich rum.
Du bewegst da irgendwas, was sehr laut ist.
Ich bewege gerade gar nichts.
Du kannst es dir später anhören. Ich glaube, unsere Hörerschaft und wir hören es sehr laut.
Also das ist aber wirklich, also in Sachen Katastrophentourismus ist da schon das Taj Mahal. Also ja, es tut einem ja auch, also bei Wake Forest tut es mir sogar ein bisschen leid, also bei Oklahoma State gar nicht, aber bei Wake Forest schon.
Ja, es ist, wie gesagt, die ACC ist nun wirklich nicht meine Conference, aber wenn ich für ein Team da eine kleine Schwäche habe, dann für die Deacs. Aber das, ja. Das scheint dieses Jahr nicht zu werden. Ich meine, es ist ja auch nicht ein Team, bei dem man davon ausgehen kann, dass sie so weit oben so viele Jahre mitspielen. Das ist halt insgesamt ein hervorragender Job, den Clausen da macht, aber ja. Trotzdem unerklärlich.
Manchmal passiert sowas und man weiß nicht so recht, wieso. Dann gab es einen offensiven Shootout zwischen USC und Arizona. Fast 1200 Yards an Offense. 45-37 setzen sich die Trojans durch, Christian. Muss zugeben, als ich das Ergebnis gesehen habe mit den Stats, hätte ich jetzt Arizona so nicht zugetraut.
Ich auch nicht. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden mehr belästige mit irgendwelchen Ton.
Nö, ist das Ding ja nicht mehr.
Gut. Okay, gut. Es ist so ein bisschen wie Ohio State, Penn State, wenn auch, also von der Art und Weise her, auch wenn Arizona nicht die Qualität von Penn State hat, super lange mitgehalten, dann am Ende zu viel Offense von USC. Und das ist halt das, was mich ein bisschen concerned bei den Trojans im Bigger Picture, dass die Defense halt von denen schon jemanden wie Brent Venables irgendwie bräuchte. Es ist harzig. Es ist wirklich harzig. Also 43 gegen Utah, 37 gegen Arizona, 25 gegen Arizona State, 28 gegen ein Stanford-Team, was offensiv ziemlich schott ist. Und das war halt auch das Ding, wo halt irgendwann so die Offensive halt übernommen hat und das Ding dann halt entschieden hat. Grundsätzlich, man könnte ja sagen, sie sind unter dem First-Year-Head-Coach deutlich weiter als gedacht. Ich sage ja, Arizona Schools stehen immer für Unterhaltung. Das war tatsächlich jetzt aber auch über einen gewissen Zeitraum guten Football. Natürlich, das 45-29 hat es dann entschieden. Und USC hatte einfach unglaublich viel Qualität. Aber es war eine unterhaltsame Partie. Pac-12 After Dark hat er nicht enttäuscht. Aber das, was die Trojans, und das Ding ist halt, dass die halt rekrutieren können, die besten Athleten von Kalifornien sich holen können, das wissen wir halt. Und jetzt sieht man da mal ansatzweise, was halt geht. Zugegebenermaßen waren das jetzt immer Athleten, die halt auch zu Oklahoma rekrutiert worden sind. Aber die sind schon offensiv sehr, sehr scary, wenn sie die PS auf die Straße bringen, das machen sie offensiv aktuell.
Ist, glaube ich, auch momentan nicht total vermessen zu sagen, dass Caleb Williams ja fast wie der beste Quarterback im Land spielt, ne? Also das sind schon krasse Dinger, die der da Woche für Woche fabriziert. Vor allem, weil das halt offensichtlich auch muss. Also in so einem Spiel gegen ein nicht besonders gutes Arizona-Team müsste er das ja eigentlich nicht müssen. Aber das ist schon beeindruckend. Jetzt auch ohne Jordan Addison. Also da mussten sie ja mit quasi ein bisschen der zweiten Garde der Receiver spielen. Kein Problem. Offensiv sieht das schon ziemlich nice aus. Aber du darfst dir nicht dauernd so viele Punkte fangen und darfst nicht gegen mediocre Teams so in so viele Shootouts müssen, wie sie jetzt gegen die Wildcats mussten.
USC also weiterhin mit einer Niederlage, nämlich die gegen Utah im vorletzten Spiel. Aber gegen Arizona jetzt wieder gefangen, weiterhin, wie gesagt, im Rennen um die Pac-12-Krone. Wichtiges Spiel erst in 3 Wochen, erst California, Colorado, dann halt gegen UCLA. Dieses Halbfinale, wenn man so will, um Pac-12 und dann gegen Notre Dame. Aber das ist dann nicht mehr Conference Schedule. Das also zu USC. Dann UCLA schlägt Stanford 38-13, nachdem man letzte Woche gegen Oregon verloren hatte. Wie gesagt, es gab diese Maskottchengeschichte. Der Baum ist suspendiert bei Stanford. Das passiert. Stanford, wie war's? Stanford hates fun als transparent ausgerollt. Die verstehen wirklich keinen Spaß. Zack, suspendiert. Ja, das also zur, zumindest, für, also für, ich find's lustig. Das Maskottchen und das College anscheinend weniger. Was soll's? Wir gehen weiter, aber Texas A&M verliert gegen Ole Miss 28-31 und ja, Texas A&M ist jetzt 3-5. Das ist, Jan, nicht mehr nur weit entfernt von den eigenen Erwartungen. Das ist ja schon fast eine andere Liga. Also ja, also wie lange schaut man sich das noch an bei Texas A&M?
Naja, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal aufgedröselt, was sie bezahlen müssen, damit sie Jimbo Fisher loswerden. Das sind ja doch ein paar mehr Dollar.
Ja, aber die bezahlen sie ja so oder so. Also die Frage ist halt, wie viel zahlen sie so? Ne? Also,
naja gut, aber sie müssen ja jetzt zahlen. Sie müssen auf jeden Fall relativ viel, weil sie müssen ja dann auch jemand Neues verpflichten,
genau, der wahrscheinlich das
auch nicht ganz billig sein wird. Da müssen sie schon die Booster doch ziemlich schröpfen. Ja, wenn man böse ist, kann man sagen, das war eines der besseren Spiele der Aggies. weil sie jetzt ja, ne, sie sind mit Wakeman, mit ihrem dritten Quarterback mussten sie spielen. Der hat eine relativ gute Partie gemacht. Also das war jetzt offensiv noch einer der besseren Auftritte. Sie haben halt nur den Lauf von Ole Miss nicht stoppen können. Und ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass, ne, man kann von Lane Kiffin halten, was man will, aber das ist halt einfach ein krasser Offense-Coach, der wirklich der sich sein Roster anguckt und wirklich, das Scheme ist immer irgendeine Art Spread-Scheme. Ja, okay, aber das ist halt so variabel aufgebaut. Und jetzt hat er gerade einen Quarterback mit Jackson Dart, der so, ja, vielleicht noch nicht so ganz überzeugend ist, dem er plötzlich aber beigebracht hat, dass er laufen kann. Das war jetzt bei USC vorher nicht unbedingt seine primäre Aufgabe. Und hat halt eben mit Quinshon Judkins und Zach Evans zwei hervorragende Runner. Was macht er? Er ist 63 Mal für 390 Yards gelaufen. Also 63 Läufe muss man erstmal hinkriegen. Und ich meine, letztes Jahr haben wir gesehen, mit Matt Corral, da hat er auch deutlich passlastiger, gab ja auch Spiele, in denen er dann Corral hat viel laufen lassen. Jetzt ist es halt eine Power Running Offense, eben mit Judkins vor allem, der wirklich auch ein hervorragender Contact Runner ist. Und das klappt. Also von daher, wie gesagt, Lane Kiffin holt aus Offenses einfach sehr, sehr viel raus. Je nachdem, wie die eben, was sie für Stärken haben, kann das entsprechend dann adjusten und das, da muss ich meinen Hut vorziehen, egal was ich persönlich von ihm halte. Ja, und bei A&M, ich bin gespannt, ob sie diese Saison einfach abhaken und sagen, okay, wir reloaden nochmal, denn das Problem ist ja, wenn Fisher jetzt geht, der hat halt wirklich wahnsinnig rekrutiert in den letzten Jahren. Wie viel von diesen Spielern orientieren sich um? Es sind wahrscheinlich einige, weil die Spieler immer mehr zu den Coaches und nicht zu den Universitäten sich bekennen. Und dann eben entsprechend gucken, naja, wo kann ich jetzt hin? Vielleicht kriegt der Fischer irgendwo einen anderen Job, dann kenne ich ihn wenigstens, ich kenne ihn, ich kenne seinen Staff, ich weiß, was ich dazu erwarten habe. Ich weiß es nicht.
Ja, aber wenn es nicht klappt mit dem, was er rekrutiert und dem Coach.
Ja, absolut.
Ist es dann was, wo Texas A&M dem nachtrauern müsste?
Ja, die Frage ist, sie sind seit Jahren underwhelming, aber so schlecht wie dieses Jahr von der Bilanz her und aber auch von dem Produkt auf dem Feld waren sie jetzt ja nicht vorher. Und jetzt die Frage, sagen sie, es wird besser mit dem Material, was wir haben? Kriegen wir nächstes Jahr, sozusagen, nehmen wir nächstes Jahr einen neuen Shot oder nicht? Ich kann es dir nicht sagen. The trend is not your friend. Und wenn er nicht so einen hohen Vertrag hat, dann wäre der sicherlich weg. Und jetzt muss man halt so ein bisschen abwägen. Was ist wahrscheinlicher? Und was ist das, was unser Programm mittelfristig voranbringt?
Wie sauer ist der Apfel, den du beißen willst, ne?
Ja, klar.
Ich glaube, die Frage, was das Transferportal und die Spieler betrifft, ist halt, und das könnte halt auch eine Chance sein für Colleges, dass man sagt, dass man halt NIL-Deals an Zeit bei einem College bindet, ja, dass es eine Auszahlung nur gibt oder dass es halt gestaffelt ist. Ich kenne die Deals jetzt nicht. Ich gehe halt davon aus, dass das Thema NIL auch im Recruiting eine Rolle gespielt hat. Da würde ich auch von ausgehen. Ich glaube, Texas A&M war da einfach weiter. Nick Saban hat das ja kritisiert, Wobei wir wissen, dass Saban einer derjenigen ist, die mit Sicherheit, sag ich mal, alle Regeln auch sehr gut kennt und diese auszunutzen weiß. Ja? Das ist für mich, glaube ich, die entscheidende Frage. Natürlich kann es seines Spiel sagen, mir ist das Geld egal, ich habe ein Vertrauensverhältnis zu Jimbo und dann möglicherweise zu dem Staff, der dann ja mitgehen würde. Ja? Also ich bin gespannt, es ist ein ziemliches Desaster, auch dann da Florida ist für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, eine 50-50-Nummer, dann hast du Ed Auburn, die gerade so ihre eigenen Probleme haben. Wenn du gegen UMass verlierst, dann hast du ganz andere Schwierigkeiten.
Und ja, wenn du gegen UMass verlierst, ist er weg. Da wette ich eine große Summe Geld drauf. Schweigen. Oder? Also wenn er gegen UMass auch noch verliert, dann ist er durch.
Ja, aber was sollen wir dazu jetzt sagen? Ja. Wird aber nicht passieren.
Ja. Also, ich weiß nicht. Also, wenn es wirklich ganz südwärts geht?
Nein, wird nicht passieren.
Nee? Okay.
Glaube ich wirklich nicht. Die habe ich mir gegen Buffalo anschauen dürfen. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Team. Mit Don Brown immerhin als Head Coach, aber sehr, sehr schlechtes Team. Das kann ich mir selbst im abgefahrensten Szenario nicht vorstellen. Aber wer weiß, klar.
Und dann LSU und LSU, LSU sieht im Augenblick auch das bessere Team aus als Texas A&M. Also das heißt im Grunde genommen, von den nächsten drei gegen, was war das, Florida, UMass und was war der dritte?
Auburn.
Die müssen sie alle gewinnen, sonst müssen sie um die Bowl-Eligibility zittern. Und das, wie gesagt, das war nicht ansatzweise das Ziel der Saison. Also von daher, ja. Ich weiß nicht, ob Nick Saban sich irgendwie jetzt so die Woche für Woche die Aggies-Bilanz ausdruckt und übers Bett hängt, aber ja. Nun. Texas A&M also 28-31 gegen Ole Miss verloren. Dann Syracuse, letzte Woche gegen Clemson verloren, jetzt gegen Notre Dame. Nicht wirklich gut ausgesehen. Die schöne Geschichte von Syracuse, Jan, sie ist vorbei, so gefühlt.
Ups, jetzt war ich stumm gestellt. Kann man so sagen. Ist vorbei, aber war natürlich auch ein bisschen unglücklich, dass sich Gary Schrader, der Starting Quarterback, dann verletzt hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen konnte. Da lagen sie allerdings schon zurück, muss man sagen, mit 7-21. Ging fürchterlich los, war glaube ich das erste Play offensiv, der Pick 6 von Brandon Joseph, wo Schrader da halt den Robber in der Mitte übersieht, den Safety. Und dann, was eigentlich ein bisschen das Ungewöhnliche war, dass Notre Dame es geschafft hat, ein Power-Run-Game aufzuziehen. Mit ihren beiden Big Backs, mit Audric Estime und Logan Dix, haben sie halt einfach den Ball und die Uhr kontrolliert und die einfach immer wieder durch die Mitte geschickt und Syracuse hat das nicht stoppen können. Das gab's von Notre Dame, die eigentlich sowas wollen, dieses Jahr noch nicht zu bewundern in der Form. Und Syracuse Defense war ja bisher wirklich eine sehr, sehr gute Defense. Das hat mich schon sehr überrascht, dass das Spiel so gelaufen ist und dass sie das halt wirklich überhaupt nicht stoppen konnten. Hat jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Cinderella-Story ist vorbei. Man muss natürlich jetzt auch gucken, Schraders Verletzung, ob dann Carlos de Rio Wilson weiterspielen muss als Quarterback. Und dann noch die schlimmste Nachricht obendrauf, Garrett Williams, der Top-Cornerback, der auch für die Draft ein relativ spannender Spieler ist oder als solcher gilt, hat sich Kreuzband gerissen. Das heißt, der fällt jetzt dann natürlich für die Saison aus. Bisschen Verletzungsproblem bei den Orange. Und sind natürlich trotzdem immer noch mit 6-2, stehen sie immer noch sehr gut da. Das muss man natürlich sagen. Nur die müssen natürlich jetzt gucken, dass die Saison nicht so total südwärts geht.
Ja, und das nachdem man die erste Halbzeit gegen Clemson ja gar nicht so schlecht aussah letzte Woche.
Absolut nicht.
Ist das 6-Quarter später natürlich alles bitter, muss man dazu sagen. Aber that's college football. Gut, dann Christian, Illinois schlägt Nebraska 26-9. Inzwischen hat sich auch da rausgestellt, die Verletzung ist nicht so schwerwiegend, von daher kann man es mal ansprechen. Also ich sitze Samstag in London, samstagsabends, und schalte mir so ein bisschen durch die College-Spiele durch, und weil Nebraska gegen Illinois irgendwie zu dem Zeitpunkt auch vom Spielstand her spannend war, weil Nebraska 9-6 geführt hat, schalte ich also in dieses Spiel rein. Das erste, was ich sehe, ist eine Interception von Nebraska und einen verletzten Quarterback und ab da ging es dann südwärts. Illinois gewinnt 26-9 und ja, bleibt Tabellenführer im Westen der Big Ten.
Ja, ich habe mich sehr für Nebraska gefreut, dass der zukünftige Head Coach Brad Bielema da so eine gute Visitenkarte abgegeben hat.
Christian, Vorsicht, echt.
Ja, war doch
ganz.
Der weiß einfach, wie man Spiele gewinnt, der Brett. Ja,
der Plate River ist eine Meile breit und 3 Fuß tief. Also selbst wenn das Eis dünn ist, ist es nicht gefährlich für dich, Christian.
Gut, ich sag mal so. Nein, sage ich nicht.
Er sagt es nicht. Sagen wir es mal so. Das Ergebnis an sich ist jetzt nicht
zwingend. Doch, ich sag's doch. Es sind schon berühmte politische Persönlichkeiten im Landwehrkanal versenkt worden, Christian. Ich wohne in Berlin, nicht in Nebraska.
Das Schöne ist, und das wird Nikola aus eigener Erfahrung bestätigen können, ich bin nicht berühmt. Und ich bin ein kleiner Kommunalpolitiker.
Berühmt, berüchtigt. Ansichten
zum Doch, das auch, genau. Berühmt, berüchtigt.
Mit Ansichten zum Thema American Football und wer der nächste Head Coach der Nebraska Cornhuskers werden sollte. Back to Power Eye. Sätze, die wir nicht gesagt hätten vor 1-2 Jahren. Illinois ist der große Favorit, um im Big Ten Championship Game verprügelt zu werden. Und das als Kompliment zu meinen. Sondern Illinois hat in den letzten Jahren gerne zwischen 2 und 4 Spiele gewonnen. Und jetzt würde ich lügen, wenn ich habe auch ein bisschen reingeschaltet, als ich von dem sensationellen 40-0 Siegen oder 43-0 Siegen der Green Machine aus Nordrhein-Westfalen ins Hotel gekommen bin. Die übrigens das Jugendländerturnier auch gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen Spieler irgendwann dann auch im College-Bereich wieder, wird sich zeigen. Deswegen, es hat mich aber nicht überrascht. Und Bielema weiß, was er tut. Es funktioniert. Finde ich den zwingend übermäßig sympathisch. Wir haben ja schon öfter drüber geredet. Stichwort, mal die eigene O-Line unter den Bus werfen oder so ein Kram. Schwierig. Jetzt muss man aber sagen, ich weiß nicht, wie viele Illinois-Fans diesen Podcast hören. Aber den kann man es gönnen. Den kann man es gönnen, dass sie mal ein gutes Jahr haben. Die haben so viel verloren. Ja, aus meiner persönlichen Sicht natürlich schade, dass es gegen Nebraska passiert ist, weil Jan hat die letzten Jahre genug gelitten. Das sage ich ohne Sarkasmus. Aber ja, trotzdem, Bielema läuft sich nur warm für Nebraska.
Alter. Ey Leute, ich habe mich wirklich lange auf das Spiel gefreut, weil ich ja nun auch letzte Woche ausgefallen bin. Konnte ich mich so richtig, ich war wirklich richtig heiß drauf. Wirklich total hooked. Und dann kriege ich da so ein Spiel serviert. Also ich möchte nur kurz die Statistiken vorlesen. Als Casey Thompson sich verletzt hat, du hast es gerade angesprochen, Nikola, stand es 9-6. Am Ende stand es 9-26. Aber das zeigt nicht mal, wie schlimm es danach war. Ich habe es extra rausgesucht alles. Die Huskers haben wie viel Yards bis zu seiner Verletzung gemacht? Man muss dazu sagen, für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, das war Mitte des zweiten Viertels. 214 Yards bis zu seiner Verletzung. Das war gegen eine sehr, sehr gute Illinois Defense ziemlich viel. Das war nicht fehlerfrei. Das geht auch nicht bei dieser O-Line und auch Thompson hat ein paar gruselige Würfe gehabt, aber 240 Yards konnten den Ball bewegen. Meistens Chunkplays, aber sie konnten den Ball bewegen. Nach seiner Verletzung, in den letzten 2,5 Vierteln, 34 Yards und ein First Down. Das war halt wirklich krass. Also diese Offense war so unterirdisch. Ich will ist jetzt natürlich nicht unbedingt mein Ziel, auf einem Backup-Quarterback rumzunageln, aber Chubba Purdy ist ein 4-Star gewesen, FSU-Transfer. Ich habe selten einen so hilflosen, ich möchte es jetzt nicht zu doll sagen, aber auch einen wirklich so schlechten Quarterback gesehen. Das war wirklich, wirklich gruselig. Also das, ab dem Moment war klar, das Spiel geht auf jeden Fall verloren, selbst wenn Illinois sich in der Offense zu doof anstellt und 15 Mal den Ball fallen lässt. Mickey Joseph, der Head Coach,
oder hat wie das, man hat, hier in Sofa Quarterback Treisen das in Zukunft sagen wird, they pulled the Wake Forest.
Ja, selbst das hätte nichts genützt. Mickey Joseph hat heute bei der Pressekonferenz über Chubba Purdy gesagt, he wants to make a play so bad, he makes a bad play. Ja.
Da kenne ich andere.
Das sagt alles, wirklich, es war ganz, ganz, ganz schlimm. Die Defense hat okay gespielt gegen Chase Brown, gegen den Top Running Back. Die haben Yards abgegeben, das lässt sich nicht vermeiden. War zu wenig Pass Rush auf Tommy DeVito, der hat nachher eine groteske Completion Percentage gehabt. Schon schwierige Worte, wenn es später wird. Aber das war also offensiv, war das wirklich grausam, nachdem Thompson raus war. Und man muss aber auch mal Props geben, also das, was Ryan Walters, der junge DC von Illinois, da macht, das ist richtig, richtig gut. Und ich bin mittlerweile total sicher, dass der sehr bald einen Headcoach-Job kriegen wird. Der hat auch hier viel Man-Coverage gespielt. Die haben letztes Jahr noch viel mehr Zone gespielt und die Jahre davor sowieso. Der spielt so konsequent Man, weil der einfach die Cornerbacks hat und aber auch das generelle Scheme, die Disziplin der Spieler hat. Ich habe ja die letzten Wochen immer über Trey Palmer geschwärmt, über den Huskers-Receiver. Die haben halt ihren besten Cornerback, Devon Witherspoon, der wirklich auch wieder ein super Spiel gemacht hat. Der Name, glaube ich, wird die nächsten Wochen noch ein bisschen durch die Decke gehen, zumindest vermute ich das. Die haben die einfach konsequent gegen ihn gestellt. Der hat In-Man-Coverage gegen einen der schnellsten Receiver im College-Football und der macht einen Catch für ein Yard. Gut, wie gesagt, das lag auch an Quarterbacks, aber diese Defense und insbesondere diese Secondary ist richtig, richtig gut. Das ist eine richtig, richtig gute Unit. Respekt. Ich glaube auch nicht, dass man mit Thompson gewonnen hätte, aber man hätte halt es knapp gehalten und man weiß ja nie, wie gesagt, wenn der Ball ein, zweimal komisch bounced, das ist eben beim Football so. So war es sozusagen der Sargnagel für die Saison bei den Huskers und sicherlich auch der Sargnagel dafür, dass Mickey Joseph Head Coach bleibt. Das hat sich, glaube ich, erledigt hiermit, leider. Und jetzt bin ich gespannt, wer es wird. Keine Ahnung.
Illinois erste Winning Season seit 2007.
Mhm.
Müssen wir vielleicht auch dazu sagen,
wie lang der
Leidensweg von Illinois war, ne? Also.
Ja, das ist noch die gute Zeit von Juice Williams gewesen. Dem dynamischen Dual-Threat, den sie zu der Zeit hatten. Und Rashad Mendenhall hat ja damals danach bei den Steelers gespielt, wirklich First-Round-Pick.
Ja, Mendenhall danach zu einem leicht erfolgreichen Programm gegangen, die vermutlich dieses Jahr
nicht so erfolgreich
die erste Losing Season haben werden.
Wahrscheinlich, ja.
Der verbleibende Spielplan für Nebraska, Minnesota, bei Michigan, Wisconsin, bei Iowa. Und sie brauchen noch 3 Siege für einen Bowl.
Oh. Nein, ist durch. Reden wir nicht drum herum.
Gut. Dann so viel dazu. Und Illinois erstmals seit 2007 auch wieder in den Top 15 jetzt gerankt, an 14. Auch dazu herzlichen Glückwunsch, weil Zeit auch schon so lange her ist. Gut, dann weiter. UCF schlägt Cincinnati 25-21. North Carolina schlägt Pittsburgh 42-24. Christian, reden wir zu wenig über 7-1 North Carolina?
Ich möchte diese Frage mit einer sehr absoluten Aussage beantworten. Vielleicht. Ich meine, es ist immer noch die ACC, von daher ist da immer noch mit Vorsicht angesagt, aber auch da war es halt so, dass die halt ziemlich ins Rollen gekommen sind. Und die einzige Niederlage gegen ein Notre Dame-Team, keine Ahnung, wie die es geschafft haben, 45 gegen Notre Dame zu kassieren, so, ne? Also, das ist mir im Nachhinein eines der größeren Rätsel der Menschheit. Aber das, also das ist, ja, irgendwie, ich kann's nicht wirklich verstehen. Aber danach ziemlich, ziemlich gut durchmarschiert. Also gut, Virginia Tech ist dieses Jahr Virginia Tech. Miami ist immer noch Miami. Dieses Wochenende besonders Miami.
Oh, das war fantastisch anzuschauen. Ja, da können wir gerne drüber reden.
Aber ich schaue auf den Spielplan. Und das beste Spiel ist für mich das vielleicht das 63-61 gegen Appalachian State. Also, ja, wenn du 7 und 1 bist, das musst du erstmal sein. Und Appalachian State, Virginia, ja, so. So richtig impressed bin ich halt immer noch nicht wirklich. Es tut mir so herzlich leid, aber mit Sicherheit ein gutes Footballteam, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Aber zwischen gut und sehr gut würde ich schon nochmal eine Linie ziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, sie sind halt auf dem besten Weg dazu, die Coastal zu holen und im ACC-Finale zu stehen. Der Restspielplan Virginia, Wake Forest, Georgia Tech und NC State, also sie haben mindestens eine Niederlage frei, wenn nicht sogar zwei, ja? wenn ich mir so anschaue, wie der Rest so rumgammelt.
Ja, ich bin schon mittlerweile ein bisschen sold, nicht weil ich das Team so toll finde, aber weil Drake May, der Quarterback, wirklich gerade spielt wie, ja, also du wirst nicht drei bessere Quarterbacks finden im College Football. Das, was der gerade spielt, im Pass, wie easy das aussieht, wie gut er auch, wie mobil er auch ist, wie viel er dann auch noch selbst im Lauf macht. Das ist Eindruck für einen Freshman Quarterback. Also der allein, plus dann eben, dass er es schafft, auch nochmal mehr als Howell letztes Jahr. Eben Josh Downs, klar, da wusste man, dass das ein super Receiver ist, Antoine Green einzusetzen. Das sieht einfach gerade aus wie eine der explosivsten Passing Offenses in all of College Football. Und damit hast du immer eine Chance. Vielleicht jetzt nicht gegen die absoluten Top-Teams, aber in der ACC muss man halt gucken. Der Punkt wird halt sein, ob die Defense immer mithalten kann. Das wird sich zeigen. Das kann in dem einen Spiel mal so sein, mal dann so. Aber diese Offense ist schon beeindruckend. Also diese Passing Offense insbesondere. Wirklich. Hätte ich niemals mitgerechnet vor der Saison. Niemals.
Also haben wir doch vielleicht ein bisschen zu wenig über North Carolina geredet und werden schauen, ob wir sie dann, wie gesagt, im ACC-Finale wiedersehen. Also wir haben vielleicht über sie gesprochen, halt gegen Appalachian State, aber ja, schauen wir mal. Gut, dann...
Ja, aber ich meine, da haben sie halt auch wie gesagt, gescored am Ende. Und wenn man jetzt nochmal, also... Jan, ich möchte dich jetzt nicht darauf festlegen, aber war das jetzt gerade ein explizites Lob für Phil Longo?
Naja, Phil Longo kann nicht alles Talent zerstören, oder?
Das war kein Kompliment, oder?
So, ich weiß. Wenn du einen Quarterback hast, der gerade so unglaublich außerirdisch spielt, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, wie das Drake May tut. Und zumindest eineinhalb sehr gute Receiver zu haben, vielleicht zwei. Dann kann auch Phil Longo mit seinem "Wir machen Matchups, ihr schlagt eure Gegner und der Quarterback wirft ihn dahin" Erfolg haben. Weil du einfach dann qualitativ so gut bist auf diesen Positionen. Das würde ich ihm durchaus zutrauen.
Also man könnte tatsächlich sagen, wir haben ja oft auf ihn draufgehauen. In diesem Jahr passt das, was er offensiv hat. Zu seiner Spielidee.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist es so.
Okay, also North Carolina 42, 24, 7 und 1. Dann, wir bleiben im Bundesstaat Carolina, South Carolina, die 25 gerankt waren, verlieren gegen Mizzou 23, 10. Und Jan, wir hätten das unter Umständen einfach als ein zu Gast in der Top 25 und tschüss, wieder nicht mehr zu Gast in der Top 25 bei South Carolina abhaken können, wenn sich nicht Spencer Rattler in der Pressekonferenz hingesetzt hätte und dann so zwei Sätze fallen ließen, die mindestens seinem OC und vielleicht auch nicht seinem Headcoach wirklich gefallen haben dürften, weil die saßen dann plötzlich vor dem Bus, der da angerollt kam. "I don't feel like we had a good idea of knowing what to do. I'd say that's what we need to get better at. It's just preparing and knowing what to do." Also, ich weiß nicht, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir wirklich einen guten, also dass wir da wirklich wussten, was wir da tun sollen. Ich würde sagen, wir müssen besser werden in Sachen wie vorbereiten und wissen, was wir da draußen tun. Boing, Jan?
Ja, ich habe es ja gepostet mit dem Kommentar "Spencer Rattler never change". Ja, es ist halt... Ist halt schon komisch, weil du hast ja vor der Saison durchaus ein paar Hoffnungen gehabt. Jetzt gar nicht, was den Rekord angeht. Der ist mit 5-4 immer noch okay. Aber was die Offense angeht Und jetzt hast du ein Team, was vollkommen von der Defense abhängt, weil die Offense, insbesondere auch Rattler und die Passing Offense, halt relativ wenig gebacken kriegen. Und es gibt Punkte, das muss ich schon dazu sagen, Rattler spielt nicht gut. Eindeutig nicht. Aber es gibt Punkte, in denen ich ihm insofern zustimmen würde, dass du halt, du hast einen Receiving Tight End, Jaheim Bell, der wirklich, wirklich eine richtige Matchup-Waffe ist. Du hast am Anfang angefangen, den als Running Back irgendwie einzusetzen in der Saison, wo du dachtest, warum? Also kann man vielleicht mal machen, aber jetzt nicht irgendwie als so eine Art Fullback oder H-Back dauerhaft. Jetzt wird er gar nicht mehr eingesetzt. Du denkst, warum beraubst du dich einer deiner besten Waffen, einem Downfield Tight End? Jetzt nur ein Punkt von einigen. Wie gesagt, Rattler selber ist ein Teil des Problems. Und du darfst natürlich in einer Pressekonferenz so weit nicht bringen. Aber
nicht?
Das ist halt insgesamt schon sehr, sehr wenig, was da passiert. Und ja, Shane Beamer ist, so wie ich das gestern las, irgendwo in einem Artikel, schon auch ein bisschen unter Druck. Wie gesagt, nicht unbedingt wegen dem Record. Das ist, denke ich, absolut legitim, dass er jetzt 5-4 steht und eben eine Chance hat, ne, wenn sie jetzt Vanderbilt schlagen, wovon man normalerweise ausgehen müsste, sind sie halt Bowl-eligible und dann muss man halt gucken, ob man noch einen zieht, wahrscheinlich eher nicht. Ist halt wirklich, wirklich wenig in der Offense und wenn du da so wenig produzierst, dann werden dir irgendwann die Spiele auch abhauen.
Ja, Nikola, man konnte am Sonntag in Mannheim zumindest einen glücklichen Missouri-Fan an der Seitenlinie eines bestimmten Hamburger Auswahlteams sehen.
Ah, ja klar, das stimmt, der muss sich gefreut haben.
Genau. Immer mal nett, wenn man dann...
Der Herr Heddergott?
Der Herr Heddergott? Genau, immer mal nett, wenn man dann Leute auch nochmal dann vor Ort sieht und mit ihm Worte wechselt und dann auch mal reden kann tatsächlich. Aber ja, dafür müsste man, lieber Jan, einfach auch mal den deutschen Football vor Ort besuchen. So, so sad.
Ach, ich habe mit dem Herrn Heddergott noch alte Forendiskussionen über Nebraska und Missouri gehabt, damals noch zu gemeinsamen Big 12 Zeiten, wo wir uns gegenseitig angefrotzelt haben, wer jetzt die schlechtesten Spieler beim anderen sind und wer nur durch Glück gewonnen hat oder nicht. Also man kommt auch mit solchen Leuten in Kontakt. Das war irgendwie, glaube ich, Ende der Nullerjahre irgendwann. Man kommt mit solchen Leuten auch in Kontakt, wenn man im deutschen Fußball gar keinen Kontakt hat. Das geht.
Das geht, bestimmt. Gut, dann Auburn gegen Arkansas. Arkansas gewinnt auswärts 41-27. Das führte zu folgender Sequenz an Ereignissen in Auburn. Auburn holt sich den Athletic Director von Mississippi State, der gerade erst im Juni verlängert hatte. Was eher selten ist, dass dann einer mitten in der Saison in der Conference wechselt. Und vor allen Dingen direkt danach, und Sie haben es vielleicht am schlechten Wortwitz von Christian Schimmel zu Beginn der Sendung verstanden, Brian Harsin, der Head Coach, wurde dann entlassen. 3-5, zum ersten Mal seit 10 Jahren droht ein Bowl verpasst zu werden und die Endbilanz von Harsin bei Auburn jetzt, Christian, 9-12 und tschüss.
Gefühlt war Auburn in den letzten Jahren ein schwieriges Pflaster, im Prinzip nach dem Abgang. Also man hat ja immer unter Gus Malzahn schon viel Kritik geübt, weil das Problem ist halt auch, dass man einfach diesen Juggernaut im eigenen Bundesstaat hat. Und Auburn da auch recruiting-technisch in letzter Konsequenz nie mithalten konnte. Und trotzdem hatten sie auch eben unter Malzahn immer wieder Programme, die es halt weit nach vorne geschafft haben. Und ich glaube, dass man halt letztes Jahr schon stark darauf hingearbeitet hat, ihn halt rauszukegeln. Dann gab es ja diese Anschuldigung, die er in letzter Konsequenz nicht, wie soll ich denn sagen, erwiesen genug waren oder also nicht genügend Substanz hatten, um dann dazu geführt zu haben, ihn zu feuern. Ich glaube, dass es bei ihm halt im Wesentlichen auch um das schwache Recruiting halt ging. Ein Punkt. Ich kann es überhaupt, also es ist irgendwie, also das Problem ist, es ist halt irgendwie nicht nur eine sportliche Geschichte, Das Statement, was Hasen gepostet hat, muss man sagen, Respekt, das war sehr classy. Ich würde auch sagen, dass er da, also ich glaube, er geht am Ende deutlich weniger beschädigt raus, als man das vermuten konnte, vielleicht noch vor ein paar Wochen. Mal abgesehen von den Ergebnissen, die nicht gut waren, vom Recruiting, das nicht gut war und von der Stimmung, die irgendwie gefühlt seit anderthalb Jahren, nahezu seit seinem Antritt, nicht besonders gut war. Es ist bleibt für mich eine der komischsten Head Coaching Tenures bei so einem Power-Programm der letzten Jahre. Mir fehlt es auch total schwer, das jetzt final zu bewerten, außer dass ich es irgendwie nicht richtig einordnen kann und
ja, 20 Spiele ist halt nichts, ne, wenn man ganz ehrlich ist. 20 Spiele ist halt nichts. 20 Spiele ist halt nichts,
wenn man ganz ehrlich ist. Das ist halt ja, 20 Spiele eben. Und wie gesagt, er war halt nach der letzten Saison schon massiv angeschossen. Und wie gesagt, mir fehlt, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber für eine finale Bewertung würde ich sagen, natürlich war es nicht überragend gut, sonst wäre es nicht zu den Problemen gekommen. Aber irgendwie bizarr. Das ist so das Wort, was jetzt gerade kleben bleibt.
Also ich hatte ja schon die ganze Saison das Gefühl, das ist keine Frage, ob, sondern wann ist. Dass man jetzt direkt noch den Athletic Director holt von Mississippi State, keine Ahnung. Also, ja. 15,5 Millionen Abfindung übrigens. Nachdem man vor zwei Jahren schon 22 Millionen für Malzahn auf den Tisch gelegt hatte. Also das, die Booster bei Auburn werden minder begeistert sein, Jan.
Ja, aber das ist noch im Rahmen. Wir haben bei Jimbo Fisher über ganz andere Summen gerade diskutiert und da warst du noch der Meinung, die sollte man jetzt auf den Tisch legen, um den loszuwerden. Hier sind wir ja bei Schnäppchenpreisen fast schon,
wenn man das vergleicht. Ja, ich glaube, das Ding ist, also wenn du es machst, also ich würde es insofern unterscheiden zwischen, wir legen jetzt schon zum zweiten Mal wieder irgendwelche Millionen auf den Tisch, weil wir einen Typen feuern, als wir müssen den halt loswerden, den einen. Ja, das ist nochmal ein anderes Gefühl wahrscheinlich, wenn du dann von 24 Monaten zweimal die Reißleine ziehst.
Ja, aber bei Harrison war es halt so, dass das letztlich von Anfang an nicht ganz gepasst hat. Er ist halt kein Südstaaten-Guy, ne? Der hat halt im Westen seine Erfolge gehabt bei Boise State. Hat jetzt auch nicht die Ties gehabt. Das ist wichtiger, als man von hier aus denkt. Für uns liegt das alles recht nah beisammen. Das ist halt einfach, sind einfach ganz unterschiedliche auch Programmkulturen und man muss eben auch die Ties zu den Highschools haben, zu den Leuten, die einem hier oder da vielleicht einen Tipp geben können und so weiter. Harrison kam da an und war im Grunde genommen ein Fremder mit einem hervorragenden Record. Das muss man dazu sagen. Das hat das was er da quasi als Nachfolger von Peterson bei Boise State gemacht hat, das verdient wirklich sehr, sehr viel Respekt. Das ist ja nicht nur so gewesen, dass der mit dessen Recruits gewonnen hat, sondern der hat halt das Programm weiterentwickelt und wirklich zu einem dauernden Powerhouse gemacht mit sehr, sehr viel Double-Digit-Wins oder Saisons mit Double-Digit-Wins. Kommt zu Auburn und bei Auburn, das muss man natürlich auch sagen, also natürlich hat Harrison hier nicht performt, aber wir reden über eine kurze Zeit und wir reden über ein Programm, was sich momentan dauerhaft viel zu gut betrachtet. Auburn ist ja historisch jetzt nicht ein wahnsinnig erfolgreiches Programm. Die haben diese zwei Jahre gehabt, das Jahr mit Cam Newton und das Jahr unter Malzahn, wo sie einmal eben die Championship geholt haben und einmal im Finale waren und da knapp gegen FSU verloren haben. Calvin Benjamin Touchdown. Aber ansonsten ist das ein gutes Programm, aber jetzt nicht ein absoluter Blaublüter, für den sie sich aber seit Ewigkeiten halten und denken, warum sind wir nicht Alabama? Also nicht im Starter Alabama, sondern warum sind wir nicht die Crimson Tide? Das sind sie halt nicht. Und das, glaube ich, checkt die Umgebung da viel zu wenig. Was Malzahn da rausgeholt hat, war hervorragend. Dass er eigentlich ja Jahr für Jahr in irgendeiner Form contended hat. Jetzt natürlich vielleicht nicht irgendwie in der Form, wie das Alabama tut, aber das ist man ja auch vorher nicht gewohnt gewesen von irgendwelchen Programmen. In der SEC wohlgemerkt, wo es eben nicht nur Alabama gibt, sondern ein Haifischbecken an verschiedenen Teams, die irgendwo oder Programmen, die dann eben nach oben wollen. Man hat sich, wie gesagt, diese Harrison-Verpflichtung hat ein bisschen Stirnrunzeln hervorgebracht, weil man nicht, weil ich glaube nach wie vor, dass Harrison ein guter Coach ist. Der wird auch bei irgendeinem Programm wieder Erfolg haben. Aber es hat halt überhaupt nicht gepasst. Und manchmal gibt's diese Dinger. Ist eine etwas andere Nummer, aber man hatte, fand ich auch, also der kurze Auftritt von Joe Moorhead bei Mississippi State war so ein bisschen ähnlich. Ne? Das ist jemand, der kommt nicht aus dem Süden, der ist woanders unterwegs gewesen, größtenteils, wird da hingeholt und nach zwei Saisons, die jetzt bei Mississippi State sogar noch ein bisschen besser gelaufen sind, sagt man, naja, tschüss.
Aber ist man sich dessen nicht bewusst im Süden, dass man da
irgendwie das verstehe ich nicht.
Ja. Anders ist? Also.
Ja, ich keine Ahnung, ob Harsin jetzt der Wunschkandidat war oder nicht. Oder manchmal gibt es vielleicht auch eine Dynamik, die dann dazu führt, dass man denkt, der ist es, der bringt unser Programm voran, weil der, was weiß ich, entweder ein Offensive-Genie ist oder was ist bei Moorhead, ne, Penn State, die Saquon Barkley-Zeit, super, der bringt jetzt irgendwie, ich fand die Offense nie so toll, aber andere Frage, der bringt jetzt irgendwie hier frischen Wind rein. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ich will Deion Sanders da sehen. Das Deion Sanders versus Nick Saban in einem Bundesstaat, das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden, Leute.
Ja.
Also gut ist relativ unterhaltsam auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Frage an euch beiden. Fliegt Harsin, wenn Auburn diese Overtime gegen Alabama letztes Jahr gewinnt? Weil wir wissen das, wie oft Programme auch emotional entscheiden. Und das wäre für ihn einfach ein, ja.
Ich weiß halt nicht, wie viel ist der Kauf, ne? Weil, ich meine, wenn du dir anschaust, sie haben Missouri mit 3 Punkten geschlagen und dann San Jose State und Mercer. Das ist die Siegbilanz der sie haben gegen Penn State kannst du verlieren. Die Frage wäre mit 30 Fragezeichen. Sie verlieren gegen LSU, sie verlieren gegen Georgia, sie verlieren gegen Ole Miss, sie verlieren gegen Arkansas. Ich weiß nicht, ob ein Sieg gegen Alabama das rausreißen würde.
Problem ist, glaube ich, eher auch, Christian hat es ja gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur sportlich begründet, sondern es gab ja drumherum Irritationen. Dann gab es eben diesen Abfall, sage ich mal, am Ende der Saison, dass sie da wirklich dann eine Niederlagenserie hatten. Die wäre natürlich aufgehoben worden, wenn sie dann gegen Alabama gewonnen hätten. Aber es klingt ja so, als ob es eben das Sportliche zwar wichtig oder ein Teil davon ist, aber eben nicht der alleinige Teil. Von daher weiß ich auch nicht, ob ihnen das jetzt so viel mehr Zeit erkauft hätte. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht hätten sie ihn bis Ende der Saison belassen. Wer weiß. Aber nicht auch das San Jose State Spiel war halt ziemlich übel. Also das muss natürlich Auburns Anspruch sein, einen Mid-Major halt locker wegzufiedeln.
Und ihr wollt da jetzt die, oder?
Ja, unbedingt. Das ist definitiv. Der kennt den Süden. Das ist nicht das Problem. Und er kann rekrutieren. Auch das ist nicht das Problem. Auch da wird er ein Upgrade gegenüber Brian Harsin sein. Bei allem anderen muss man abwarten. Aber Deion gegen Nick Saban vor dem Iron Bowl, so ein paar Scharmützel, das kann schon richtig, richtig gut werden.
Wie alt muss ich mich eigentlich fühlen, Jan, dass Cadillac Williams der Interims-Headcoach ist?
Nicht so alt wie ich. Nein, aber ich habe den bei Auburn sehr geschätzt. Ich hatte das bei Twitter geschrieben, der Caddy
ich kann mich auch noch an seine Vollzeit erinnern und dann später seine Zeit bei Tampa, aber ich wusste nicht, es fühlte sich nicht so weit an.
Okay. Das ist halt die Zeit gewesen, bei denen ich zu Auburn Backs ein spezielles Verhältnis hatte, weil ich die meisten dieser Backfields, wie gesagt, Cadillac Williams zusammen mit Ronnie Brown und Campbell als Quarterback war sowieso legendär. Davor aber auch die Zeit mit Rudy Johnson und Ben Tate danach oder so, dass ich mochte diese Big Backs von Auburn immer furchtbar gern. Darum war das mein, wenn ich ein Team in der SEC gehabt hätte damals, dann wären das in der Tat die Auburn Tigers gewesen. Finde ich, freut mich für einen Caddy. Der hat ja nun eine kürzere NFL-Karriere wegen seinen Verletzungsproblemen gehabt, aber muss jetzt halt die Saison zu Ende spielen, was auch immer dabei rauskommt. Er wird eben nicht eine Audition haben als Headcoach, das ist völlig klar.
Mhm. Gut. Jan, du wolltest irgendwas zu UConn sagen, die Boston College, souverän mit 13-3 geschlagen haben.
Ja, Respekt an Jim Mora, ne? Dass der eins der gurkigsten Programme der letzten Jahre jetzt bei 4-5 hat. Das heißt, ne, wenn sie jetzt irgendwie noch 2 Siege rausholen, dann wären die in der Tat, sie spielen jetzt noch gegen UMass, die weiter unten sind, weiß man natürlich nicht.
Die wir frisch gegen, gegen New Mexico State verloren haben. Das war ja, auch das Gegenteil von
Der Toilet-Bowl, den hatten wir ja letztes Jahr zwischen UConn und UMass. Da kann man UConn aber definitiv nicht mehr zuzählen. Wenn sie jetzt UMass schlagen, dann brauchen sie noch einen Sieg gegen Liberty, wird schwer, gegen Army meist, wahrscheinlich auch, aber die Chance ist da, dass die in der Tat Bowl-eligible sind im ersten Jahr von Jim Mora. Das ist eine Leistung, die man nicht hoch genug bewerten kann. Wir können über Jim Mora schimpfen, wie wir wollen, aber das ist krass. Absolut.
Es geht in die richtige Richtung.
Ja, ja, und vor allem sofort.
Wir brauchen dringend 17-14 von UConn im Hast du keine Ahnung Bowl gegen Texas A&M.
Ja, aber ganz ehrlich, da will ich die Leistung, also wenn es ein 6-6 gegen 6-6 Bowl zwischen UConn und Texas A&M wird, dann würde ich die Leistung von Jim Moore tatsächlich viel höher einschätzen als die Leistung vom Texas A&M Head Coach. Und wer auch immer es dann sein mag.
Das sind dann Galaxien dazwischen. Also, wenn die Bowl-Eligible wären, das wäre für die fast wie ein, also National Championship ist ein hohes Wort, aber, ja. Ja, also
ich meine, die haben die gleiche Bilanz wie BYU, wer hätte das vor der Saison gedacht?
Ja.
Niemand. Ja.
Niemand. So ist es.
Und Army ist 3-4, also würde ich gerne mal ausschließen, ne? Also, aber ich weiß nicht, wie deren Lauf-Defense ist, aber. Ja, wer sich übrigens den Kracher UConn gegen UMass geben will, Tickets gibt's ab $8.
Ja. Warum nicht?
In East Hartford, Connecticut. Also wer an der Ostküste ist, da im Bereich Neuengland, dann nur zu. Gibt's irgendwas sonst noch, was wir, ich glaube, wir sind durch, oder?
Ja.
Charlotte hat letzte Woche den Headcoach geschmissen, gewinnt diese Woche 56-23. Wie attraktiv ist es der Charlotte-Job, Jan?
Mittelhöchstens, würde ich sagen, um es vorsichtig zu formulieren. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, weil wir ja über Maximilian Mann geredet haben und deutsche Titans. Toledo gewinnt 27-24 gegen Eastern Michigan in einem Spiel in der MAC West um den Spitzenplatz, den Toledo vorher schon innehatte. Und Lenny Kühl aus München macht den entscheidenden Touchdown.
Glückwunsch dazu, und der Katastrophentourist in mir will natürlich zumindest mal diese sensationelle 14-12 in Miami gegen Virginia erwähnen.
Unbedingt.
Und zwar nach vierfacher Overtime wohlgemerkt. Es ging mit 6-6 in die Overtime. Das war der Punkt, wo Katastrophentourist Nicolas Martin nach einem Hinweis per SMS aus Berlin, nicht Jan, aber einem anderen, sich genötigt fühlte, diesem Spektakel beizuwohnen, und ich muss zugeben, ich wurde nicht enttäuscht. Es ging mit 9-9 in die zweite Overtime, mit 12-12 in die dritte, und dachte so, wenn ihr jetzt wirklich in die Endzone muss, könnte schwierig werden, aber 14-12 nach der vierten, ja.
Ja, der Quarterback hat so ein Sweep oder sowas ähnliches da reingescrambled mit viel Mühe und Not. In der vierten Overtime das erste Mal, dass irgendeins der beiden Teams die Endzone erreichte, muss man auch erstmal schaffen.
Man muss dazu sagen, also das muss auch vorher schon ein absolutes Highlight gewesen sein. 3-0 mit auslaufender Uhr zur Halbzeit und 3-3 nach dem dritten Quarter. Und dann das 6-6 von Miami übrigens mit auslaufender Uhr im vierten Quarter geschossen. Die haben quasi zweimal Punkte gemacht, zweimal mit auslaufender Uhr.
Und am Ende gewonnen.
Souverän?
A win is a win is a win.
Definitiv. Gut, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch.
Ja.
Also sprichwörtlich, und wir schauen mal auf nächste Woche, ne?
Ja, aber nur kurz. Wir sind schon lange genug unterwegs.
Kurze Pause und dann ab dafür. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Es ist Zeit, auf die nächste Woche zu blicken. Und generell, Jan, wir sind in einer Phase, wo man täglich Football gucken kann. Jetzt, denn die Maction ist wieder am Start.
Genau, und darum drücke ich ein bisschen aufs Tempo hier, denn ich werde nicht irgendwelche Podcasts aufnehmen, während Mac läuft. Das heißt, let's do it.
Aha, wir haben Ohio gegen Buffalo um ja, 0:30 Uhr. Ich sehe schon.
Das ist das Spitzenspiel in der MAC East. Ich bin relativ heiß drauf, wie ich die ganze Saison schon relativ heiß auf die Bulls bin.
Das klingt jetzt falsch, aber egal.
Weil ich heiß auf ein Footballspiel bin? Warum klingt das falsch?
Auf die Bulls hast du gesagt. Aber ja, gut. Also, wir haben sämtliche Spiele. Also, Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch, Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es Spiele. So wollte ich es formulieren. Alle übrigens eine Stunde früher, weil Zeitumstellung in den USA ist erst nächsten Samstag. Zwei Spiele heute Nacht, zwei Spiele nächste Nacht, dann Coastal Carolina Appalachian State in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0.30 Uhr, für die, die es interessiert, von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann übrigens der Klassiker UConn gegen UMass. Da freuen wir uns schon und weil wir ihn schon haben, UConn Favorit mit 15,5, Christian. Da bleibt ihm die Stimme weg.
Da bleibt ihm die Spucke weg sogar vielleicht. Vielleicht ist er auch ganz verschwunden. Dann nehme ich das Spiel und sage, nein. Ich sage, es wird weniger, weil so viele Punkte macht UConn nicht, aber die gewinnt. Also die Huskies gewinnen.
Okay. Wir hören Christian nicht mehr. Christian hat gerade technische Probleme. Gut.
Dann müssen wir mir durchziehen, weil wir müssen es jetzt.
In der Nacht von Freitag auf Samstag um 3.30 Uhr morgens Washington gegen Oregon State. Washington mit 3,5.
Washington mit mehr als 3,5, auch wenn Oregon State gerade gerankt ist. Michael Penix wird es richten.
Okay. Dann wird
er das richten, ja.
Da ist er.
Da sind wir wieder.
Da ist er wieder.
Gut. Dann geht's Samstag früher los als gewohnt. 16.30 Uhr Army gegen Air Force. Wer das sehen will, bitte sehr. Aber wie gesagt, ihr müsst da früh ran. Dann die bereits Bowl nicht mehr eligible Northwestern Wildcats mit ihrem einen Sieg, Christian, haben Ohio State zu Gast. Ohio State mit 38.
Ohio State mit 52, wer 33 gegen Iowa zulässt, der, ja.
Und zwar nur Offense-Punkte, ja. War kein Defense-Touchdown dabei.
Das macht's ehrlich gesagt noch schlimmer.
Ja. Ich kann sagen, ich weiß jetzt nicht. Dann immer noch um 17 Uhr, Jan, TCU gegen Texas Tech, TCU mit 9,5.
Ja, ich gehe doch mit 10 oder 13. TCU gewinnt das noch deutlicher.
Okay, dann weiter im Text. North Carolina, Christian, ist zu Gast bei Virginia. Über Virginia und deren Künste haben wir gerade gesprochen. North Carolina mit 7,5?
7,5?
Ja.
North Carolina mit 10.
Gut, dann das dann 19 gerankte Tulane, Jan, bei Tulsa. Tulane mit 7,5.
Ja, ich habe ja kleine Schwäche für Willie Fritz, für den Headcoach von Tulane. Ich gehe einfach mal damit, dass sie das deutlicher gewinnen. Ja, warum nicht? Die Green Wave gewinnen mit 10.
Dann Christian, Texas A&M gegen Florida. Texas A&M mit 3,5.
Das Spiel hat so viel Katastrophenpotenzial. Das ist eigentlich was für uns.
Wir können den Anfang schauen, Christian. Wir können den Anfang schauen.
Ja, Florida mit 5 Punkten.
Florida mit 5. Gut. Dann, Jan, ja. Purdue gegen Iowa. Purdue mit 4,5.
Aber mit der Passing Offense würde ich sagen mit 7. Wie soll Iowa punkten?
Okay. Dann, Christian, Nebraska gegen Minnesota. Minnesota mit 16.
Skandal!
Ich mach die, don't shoot, ich lese das nur.
Also, Minnesota hat Rutgers 31-0 verprügelt. Ich denke, es wird enger, weil sie Nebraska unterschätzen, aber sie gewinnen das Spiel.
Okay.
Hängt auch echt davon ab, welcher Quarterback da spielt. Wenn Purdy spielt, gehe ich sofort mit mir in den 16 Punkten.
Ja. Oh je. Gut, dann weiter im Text. Wisconsin hat Maryland zu Gast. Wisconsin mit 5. Geht die Aufholjagd weiter, Jan?
Ja, sie geht weiter. Tut sie.
Gut, Punkt. Dann 20 Uhr, Christian. Oklahoma gegen Baylor. Oklahoma mit 3,5.
Baylor outright. Ich vertraue Oklahoma immer noch nicht.
Dann das Spitzenspiel des Wochenendes, vielleicht der Regular Season, Georgia gegen Tennessee. Georgia, Jan, mit 8,5. Samstag, 20.30 Uhr CBS.
What? 8,5?
8,5.
Ich gehe mit Tennessee outright, sorry.
Das darfst du.
Ich vertraue Georgias Defense, ja, aber diese Offense musst du stoppen. Diese Offense ist unique. Also nicht so unique, wie sie gerade gemacht wird, aber sie ist trotzdem unique. Ich gehe mit Tennessee.
Christian, ist die Luft weggeblieben, oder?
Christian ist die Luft weggeblieben.
Krass.
Gut.
Krass.
Das ist echt krass. Also denkst du, ja. du denkst, Georgia gewinnt, also, oder wie?
Ich glaube, dass Georgia, also, ich mag, was Tennessee macht, ne, so, null Zweifel. Aber irgendwie ist gerade für mich Georgia so der Löwe, den du erst besiegen musst, bevor du, der Unterschied ist, dass Georgia halt in den letzten Jahren in diesen Spielen war und Tennessee war das ewig lange nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Bulldogs das mit 10 gewinnen. Da ich aber total für Chaos bin, hätte ich nichts gegen einen Tennessee-Sieg, muss ich sagen.
Irgendwo muss ich aus der Reihe tanzen. Hier tue ich's. Meine Tipps sind ja meistens schlecht, von daher ist Georgia auf der sicheren Seite.
Ey, ich fänd's cool. Also, wir haben ja unseren Respekt schon erwiesen. Von daher, lass es weiterspringen, aber interessant.
Ja, dann springen wir nach Illinois. Illinois mit dem ganz großen I im Augenblick gegen Michigan State, Favorit mit 15,5.
Wer kriegt das jetzt von uns beiden?
Christian.
15,5.
Mhm.
Würde ich sagen, dass es solide 16 Punkte sind und wie gesagt, Brad Bielema muss jeden Auftritt, den er noch mit seiner alten Mannschaft hat, so gut es geht, wie er nur kann.
Ich bin so froh, wenn irgendwann der Headcoach bekannt gegeben wird, weil dann das aufhört.
Ja, das true. Indiana gegen Penn State. Penn State mit 14 Jahren.
Penn State mit mehr als 14. Gehe ich relativ sicher von aus, in dem Fall.
Dann Christian, Kansas gegen Oklahoma State. Oklahoma State mit 2.
Auch so ein Spread, den wir uns für Jahre nicht hätten vorstellen können.
Ich glaube, Vegas traut sich nicht mehr.
Nee, ich glaube, Oklahoma State gewinnt das deutlicher, weil Backup Quarterback und Kansas, ich glaube nicht, dass der offensiv der Output so da ist und das wird ein Million-Spiel für die Cowboys.
Daniel, Pittsburgh gegen Syracuse. Pittsburgh mit 3,5 zu Hause.
Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, was mit Schrader ist. Wenn er nicht spielt, gehe ich mit Pittsburgh.
Gut, okay. Dann Christian, Arkansas gegen Liberty. Arkansas mit 13,5.
Gegen ein geranktes Liberty, wohlgemerkt.
Gegen ein geranktes One-Loss Liberty, wohlgemerkt.
Ich glaube, das wird enger. Ich glaube, das wird wirklich enger. Ich würde nicht mal ausschließen, dass Liberty dahin fährt und die schockt.
Okay. Dann weiter. Jan, LSU gegen Alabama. Das dann um Mitternacht. Alabama mit 13,5.
Ja, so ganz traue ich dem Braten bei LSU irgendwie immer noch nicht, obwohl ich es längst müsste, aber.
Traust du dem Alabama Braten?
Ja, dem habe ich vorher schon ein bisschen misstraut, aber ich gehe auf jeden Fall mit der Tide, aber die Frage ist, ob ich jetzt, die gewinnen das deutlicher.
Okay, Christian, Kansas State gegen Texas. Texas 2,5.
Die Frage ist, kriegst du so eine Leistung nochmal hin? Es ist zu Hause.
Okay, also beide haben ein zu Null gegen ein Team aus Oklahoma in der Bilanz dieses Jahr.
Ja, das, wo man nicht weiß, was ist Mount Pleasant.
K-State hat immerhin beide Oklahomas schon geschlagen.
Ja gut, gegen Texas ging das die Woche davor nicht so gut aus, das stimmt schon.
Ich glaube, Kansas State gewinnt mit 5 Punkten, aber es wird eine enge Partie.
Gut, dann Jan, Boise State gegen BYU. Boise State mit 7,5.
Jetzt nimmst du aber wieder alles mit, ne, damit es richtig lang wird. Wir hätten hier noch ein paar gerankte, aber gut. Boise State geringer als 7,5.
Wir nehmen gerne die gerankten mit, Christian. Michigan, die 4 ist zu Gast bei Rutgers und das Favorit mit 26,5.
Ich habe schon gerade gesagt, was Rutgers in Minnesota nicht abgeliefert hat. Michigan deutlicher.
Dann ist Clemson zu Gast bei Notre Dame, Jan, und Favorit mit 4.
Ja, es könnte enger werden, wenn Notre Dame das nochmal bringt, was sie jetzt gegen Syracuse gebracht haben. Downfield Power Run Game, glaube ich aber nicht dran, Clemson höher.
Utah gegen Arizona, Christian. Utah mit 17,5.
Arizona hat schon eine nette Offense, muss man sagen. Es wird enger, aber Utah gewinnt.
So, nachdem sich Auburn den AD gefischt hat und den Head Coach gefeuert hat, tritt Auburn jetzt bei Mississippi State an. Mississippi State Favorit mit 13 Jahren. Irgendwie komische Konstellation.
Komische Konstellation, ja. Aber bei Auburn ist gerade nichts in Ordnung. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt unterm Caddy ändern wird. Gute Frage. Ach komm, ich gehe damit, dass sie, also Mike Leach gewinnt, aber nur mit 10.
Dann, Christian, wenn wir wieder im Hotel sind, kannst du kurz reinschalten. Miami gegen Florida State, Florida State mit 7,5, um 0.30 Uhr.
Nikola, da wir ja guten Sport am Samstag sehen werden, bezweifle ich, dass meine Verzweiflung so groß sein wird, um da reinzugucken.
Also wir sind beim Rugby, Frankreich, Australien, falls sich wer wundert.
Ja. Florida State mit 2 Touchdowns.
Gut, und dann wieder ACC Power. Ja, North Carolina State, die 21, hat Wake Forest die 20 zu Gast. Wake Forest Favorit mit 4,5. Es geht um Punkte, nicht Turnover.
Ja, NC State, also mit MJ Morris, mit ihrem jetzt, also mit dem Freshman, mit dem sie letzte Woche gespielt haben, der sah deutlich besser aus als der Backup, den sie vorher drin hatten, Chambers. Von daher haben sie eine Chance. Ich gehe trotzdem mit Wake Forest, weil zweimal hintereinander wird Sam Hartman sowas nicht passieren.
Und dann das der ewig,
nicht möglich.
Und dann der ewig junge Klassiker, Christian, USC gegen California, USC mit 21,5.
Ja, ist traurig, ne?
Gut, dass du kein Kerl-Fan mehr bist. Ja.
Gut, dass ich nie wirklich ein Kerl-Fan war, aber.
Oder so, ja.
Ja, guck mal. Ja.
Ist das also so wechselhaft wie manche Twitterer, oder?
Nein.
Schöner Shot. Grüße an die Herren.
Nein.
Vom Saturday Kick.
USC deutlicher. Auch wenn die Defense von denen nicht gut ist. Kerl wird sich 45 von denen einfangen.
Ja. Gut, dann war's das zu den Sofa Quarterbacks College Football. Mehr US Sport gibt's am Donnerstag in der Big Show von Sportradio 360, wo wir uns wie die letzten Wochen auch schon wieder hören werden. Vielen Dank Jan, vielen Dank Christian, viel Spaß mit College Football am Wochenende, Kickoff 17 Uhr und dann am Sonntag haben die USA umgestellt, NFL dann wieder um 19 Uhr, nicht vergessen. Und wir melden uns nächste Woche wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.